Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze, live.
Moin Moin zum Lockerroom, jetzt wieder mit mehr Fantasy-Bezug. Wir freuen uns sehr, dass die Saison näher kommt, dass die Draft-Season aktuell ist, würde Detti sagen. Und wir richtig schön reinkommen ins Fantasy-Thema. Das wollen wir nutzen, wollen mit euch zusammen einmal wirklich alle Basic-Fragen beantworten. Wie geht man einen Draft? Wie sieht der Draft eigentlich aus? Was für Strategien haben wir? Was für Themen bereiten wir vor? Und was machen wir da? Ich kann schon verraten, Chris wird Detti und mich da heute löchern. Da freue ich mich sehr drauf. Zuerst aber einmal wirklich herzlich willkommen, Chris. Schön, dass du da bist.
Moin, Zen.
Wie geht's dir?
Gut. Würde ich es mal grob zusammenfassen. Sehr alles schön. In Ordnung.
Auch Detti ist hier. Detti, schön, dass du da bist.
Guten Tag, ich bin sehr müde, aber mir geht es gut.
Tipptopp. Ich muss dazu sagen, wir nehmen mal nicht abends um 23 Uhr auf, sondern wir nehmen morgens um 10 auf. Ganz anderes Gefühl, ganz anderes Licht. Mal gucken, ob ihr das auch in der Folge merkt. Lass uns direkt reinstarten. Ich würde gerne starten mit deinem Filmtipp.
Dead Man Walking.
Ja, vielleicht noch kurz eine Erklärung, warum ich um 10 Uhr morgens noch müde bin.
Eine Entschuldigung, meinst du?
Ja, natürlich. Also mir geht's ja wie Chris. Ich arbeite lang und spät vor allen Dingen meistens und deswegen komme ich dann auch relativ spät ins Bett. Und die Kinder schlafen aber nicht so lange aus, wie ich es gern hätte. Und das haben wir aber alles noch rechtzeitig hinbekommen. Also mein Film der Woche ist dieses Mal Premiere, ein Film, den ich noch gar nicht gesehen habe. Also ich kann ihn nur bedingt spoilern, also eigentlich gar nicht, aber es geht um den neuen Film von Jordan Peele, der da heißt Nope. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal Trailer gesehen habe für einen Film, die mich so getriggert haben und die mich so mit voller Vorfreude auf dieses Release-Datum hin haben fiebern lassen. Der Film ist ab heute, also ab dem 11. August, im Kino zu sehen, in den deutschen Kinos, ist in den USA schon gestartet. Deswegen, ich habe versucht, im Internet mich selbst nicht zu sehr spoilern zu lassen. Ich habe es bis jetzt geschafft. Aber ich glaube, ich kann den Film empfehlen, ohne ihn gesehen zu haben. Das ist ungewöhnlich. Aber wenn ich davon ausgehe, ist der dritte Film von Jordan Peele, wenn der nur annähernd so gut wird wie die ersten beiden, dann habe ich da keine Bedenken. Hat jemand von euch, habt ihr Get Out und Us, also die beiden ersten Meisterwerke von Jordan Peele gesehen, ihr beiden?
Nein.
Ja. Und was sagst du, Chris?
Get Out fand ich tierisch.
Tierisch gut.
Ja, tierisch gut. Us überlege ich gerade. Ich weiß, dass ich beide gesehen habe, weil ich eben bei Get Out auch wusste, welcher war. Us war.
Us war die Geschichte mit den Doppelgängern, die ja, aus okay, den unterirdischen genau, Tunneln.
Den fand ich sehr weird. Also war sehr unterhaltsam, aber der war schon ganz schön durcheinander. Aber Get Out fand ich war richtig geil. Der war meiner Meinung nach auch für einen Oscar nominiert.
Ja, für mehrere sogar. Also genau. Vielleicht noch kurz das, was man eben jetzt im Vorfeld erfahren konnte über Nope. Es ist grob gesagt, es geht wohl um ein Geschwisterpaar, die auf einer Pferderanch sind. Deswegen hat der Film wohl auch so Western-Vibes teilweise. Ist aber gleichzeitig ein Thriller. Aber gleichzeitig hat er auch einen gewissen Humor. Also das ist bei allen Filmen von Jordan Peele so. Also dieser sogenannte Comic Relief, den hat er wohl auch wieder. Und es ist wohl auch eine Hommage an Steven Spielberg, vor allen Dingen an Der Weiße Hai. Es geht wohl drum, dass im Himmel, das sieht man auch in den Trailern, etwas passiert, was ungewöhnlich ist. Und ob das jetzt die klassischen Aliens sind oder ob die dann angreifen oder nur das Raumschiff, sich da wie der Weiße Hai im Meer bewegt. So wurde das nämlich verglichen. Da bin ich gespannt, das kann ich noch nicht beurteilen. Alle meine liebsten Filmkritiker auf YouTube waren jedenfalls sehr begeistert. Moviepilot, Behind, Robert Hofmann, wer sich da ein bisschen auskennt in der Filmkritik-YouTube-Szene, der kennt die natürlich. Und ja, es ist schon selten, dass die alle drei so ein Loblied schwingen, weil die haben natürlich diese Pressevorführungen schon gesehen. Und das Ziel meines Lebens auf der Bucketlist steht, dass ich auch mal zu Pressevorführungen eingeladen werde. Vielleicht schaffen wir es mit diesem Podcast. Aber okay, vielleicht noch kurz, wer diese ersten Filme nicht gesehen hat, Get Out und Us. Get Out ist wirklich ein Meisterwerk, ist nicht so verspielt, glaube ich, wie Us. Also Us im Deutschen Wir. Get Out ist eher so ein klassischer Thriller, aber mit einer genialen Idee, wie ich finde. Es geht grob gesagt um Rassismus in so einer ganz eigenen Form. Also es geht darum, dass Daniel Kaluuya, den kennt man aus Black Panther, der war zum Beispiel für den Oscar nominiert als bester Hauptdarsteller. Mhm. 2017, glaube ich, war das, und der hat eine weiße Freundin und die will ihn dann ihren Eltern, also seinen Schwiegereltern dann vorstellen, sozusagen der erste Besuch bei ihren Eltern. Ja, und die Eltern geben sich so sehr liberal, also der Vater, gespielt von Bradley Whitford, den kennt man auch, sagt zum Beispiel, naja, ich hätte Obama auch ein drittes Mal gewählt, wenn ich gekonnt hätte. Und die Eltern haben halt ein schönes Anwesen mit zwei schwarzen Bediensteten, also mehreren, aber die zwei stehen im Mittelpunkt. Und dann sagt er halt auch, als sie so durch den Garten schlendern, na komm, ich weiß, ist doch komisch, dass wir hier auf diesem Anwesen diese klassischen schwarzen Bediensteten haben. Und er findet es auch kacke, aber die haben sie halt übernommen. Und es war eigentlich nett gemeint, dass die quasi nicht arbeitslos sind vom Vorbesitzer des Hauses. Und so geht es dann weiter. Letztlich geht es darum, dass das wird dann auf so einer Gartenparty, die da veranstaltet wird, gesagt, Black is the new white, also alle schwarzen alten Menschen, weißen alten Menschen, die da zugegen sind, sind alle ganz begeistert von Daniel Kaluuya und sagen, oh, du hast aber eine tolle Physis und ich liebe Tiger Woods und so weiter. Und es kommt ihm alles sehr spanisch vor. Und meine Lieblingsszene in dem Film ist, weil die so unfassbar gut gespielt ist, von Betty Gabriel, das ist eine der beiden Bediensteten mit Namen Georgina. Er steht dann so im Schlafzimmer und sie hat versehentlich sein Handy discharged und er sagt, was soll das? Na, I owe you an apology. Und sie drückt sich halt sehr gewählt aus und sehr steif. Und dann sagt er, also geht's dir nicht auch so? Irgendwie, wenn so viele weiße, alte Menschen da sind, dann fühlt er sich immer ein bisschen unwohl. Und dann guckt sie ihn so an und dann hat sie so eine Träne im Auge und fasst sich dann wieder und sagt, no, 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 no. Und das ist so beängstigend gespielt. Und sagt, nein, nein, also sie, that's not my experience, not at all. They treat us like family und so weiter. Und das ist so ein unwohles Gefühl, was man in dieser Szene hat. Und so ist der ganze Film. Wie gesagt, nicht spoilern, geile Idee, sehr gut gemacht. Und bei Us, da gebe ich dir recht, Chris, der ist schon ein bisschen verzwickter und nicht, die Message ist nicht ganz so klar. Ich glaube, so grob gesagt geht es darum, wie gesagt, unterirdische Doppelgänger, die an die Erde gelangen und dann dort ihre Vorbilder als Shadows, werden sie dann ihre Vorbilder angreifen und attackieren, also ein Schlachtfest. Jeder wird von seinem Doppelgänger ermordet, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Und letztlich das übergeordnete Thema ist, so habe ich interpretiert, Nature versus Nurture oder Genetik gegen Sozialisation. Was macht uns aus? Ja, also sind es die Gene, die ja bei den Klonen dann sozusagen identisch sind, oder ist es halt das Umfeld, in dem wir aufwachsen? Und das ist so, würde ich sagen, Das Überthema bei dem Ding, aber auch wahnsinnig gut gefilmt, geile Einfälle. Und I got five on it. Wer dieses Lied nach diesem Film nicht summt, der hat bei dem Film nicht aufgepasst. Das ist so der musikalische Leitfaden. Den können wir nachher noch auf deine Playlist setzen, finde ich.
Du hast gar keine Ahnung, wie gut das gerade passt. Aber ja, mach.
Ja. Und auch eine Lieblingsszene bezüglich Comic Relief. Es wird dann Ein Opfer ist dann in seinem Haus und wird von dem Doppelgänger angegriffen und ist sterbend, liegt am Boden und sagt dann zu Alexa, die auf dem Regal steht, sagt halt so, Police, Police, so in ihren letzten Atemzügen. Und die Alexa spielt dann Fuck the Police von NWA. Also das ist ja auch sehr lustig. So, also die Filme von Jordan Peele haben auch Humor und ich kann alle empfehlen. Das war's von mir.
Vielen Dank, Detti. Lass uns direkt den Übergang nutzen, den du gerade selbst gebaut hast, zur Musik der Woche.
Aus Versehen. Ja, witzigerweise, ich fasse mich etwas kürzer. Ich habe ein bisschen mit Nico Backspin letzte Woche hin und her geschrieben und irgendwie habe ich mir dann mal eine Folge Was ist Rap für dich angehört. Und tatsächlich hatte mir dann auch später gesagt, es hat den Effekt auf viele, dass man plötzlich anfängt, Hip-Hop rauszukramen, die man früher in den 90ern, also in meinem Fall 90ern gehört hat. Und Lunis, I Got Five On It, war jetzt nicht unter den dreien, die ich da ausgewählt habe, aber den packen wir sofort mit drauf, weil da hatte ich tatsächlich die physische Single, das weiß ich noch. Da war nämlich auch noch so eine irgendwie 13 Minuten Extended Version drauf, wo jeder nochmal ultra stoned nochmal seine Strophe gerappt hat. Das fand ich total gut. Den packen wir rauf. Dann, weil ich mich immer sehr gut damit identifizieren konnte, von Ski Low, I Wish, falls ihr den kennt.
Oh, yeah, 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 yeah.
Ja, I Wish I Was a Little Bit Taller. Ja. The Story of My Life. Dann wahrscheinlich aus den 90ern höchstwahrscheinlich mein Lieblings-Hip-Hop-Track More Money, More Problems. Ist jetzt überhaupt nichts Spezielles. Es ist super mainstreamig, aber den fand ich derartig geil. Im Video übrigens die Tiger Woods Story so ein bisschen verhunzt. Passt also auch nochmal zu deinem Übergang hier gerade. Mhm. Und dann ist, das ist gar kein Hip-Hop mehr, habe ich noch von TQ Westside mir aufgelegt im Auto, weil das tatsächlich einer der ersten Songs war, wo ich zu meinem Basslehrer gegangen bin und er mir sozusagen die Bassline mal rausgehört hat. Zumindest was so Beats, Hip-Hop und R&B angeht. Das kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Habe ich auch letztens noch die handschriftlich geschriebenen Noten gefunden. Sowas gab es früher noch tatsächlich. Das erstmal zu den Hip-Hop-Sachen. Und dann würde ich gerne von einem Sänger, den ich spitzenmäßig toll finde, Ben Rector, die neue Veröffentlichung raufpacken. What Makes a Man, das ist einfach amerikanischer Pop. Gerne mal anhören. Da kann ich alles empfehlen. Der Typ singt wie eine Eins, hat eine tolle Band. Wenn man so eine Musik mag, ist das auf jeden Fall State of the Art, sag ich mal. Und weil ich ihn sehr viel in letzter Zeit gehört habe, weil die Bassline einfach tierisch ist, von Lizzo. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich höre nur auf die Bassline, nicht auf die Lyrics. About Damn Time natürlich. Das ist so das, was mich letzte Woche beschäftigt hat.
Wann bist du denn im Podcast von Nico dann zu hören?
Mal gucken, wir haben schon drüber gesprochen, dass es auf jeden Fall Sinn machen würde.
Sehr, sehr, sehr schön. Klingt.
Kann man da noch was draufsetzen auf die Playlist?
Du kannst immer was draufsetzen
auf mir die Playlist. Mir ist nämlich letztens, also zwei Sachen sind mir aufgefallen. Erstens, dass ich, glaube ich, 2019 ein Ticket für Deichkind in Berlin, ich glaube, das müsste die Wuhlheide sein, die beste Bühne. Er war natürlich und damals.
Habe ich meine Freundin kennengelernt, wollte ich kurz sagen. Ja.
Für 2020 im Sommer. Und da konnte ich dann nicht. Und dann habe ich die Karte verkauft. Und jetzt ist das Konzert tatsächlich, ich glaube, am 19. Oh, August. Da hätte ich natürlich dann schon gekonnt. Da bin ich, glaube ich, gerade auf dem Weg nach Hamburg. Da hätte ich dann halt über Berlin fahren müssen. Aber okay, gut. Das, und dann ist mir wieder aufgefallen, dass die ja jetzt Konzerte spielen. Und dann war irgendein Festival, auf dem sie waren. Und dann habe ich mir wieder mal gedacht, wie sensationell Deichkind live ist. Also wer jemals die Chance hat, die live zu sehen, das ist also ja, Krawall und Remi Demi, okay, aber das ist es halt auch. Also das ist aber so gut gemacht, das ja. Lichtdesign, die Kostüme, die Stimmung, die Tänzer. Das ist wirklich, wirklich super.
Alles super.
Schlimme ist,
aus Bergedorf, Daniel, aus deiner Heimat.
Teilweise zumindest.
Teilweise, genau. Ja.
Aber das Schlimme ist, Chris, ich glaube, ich weiß sogar, welche Band das war, wo du deine Freundin oder dann kennengelernt hast. Ich glaube, es war Seed, oder?
Richtig.
Sachen, die irgendwie.
Die haben doch gestern auch gespielt, oder? Haben die nicht vorgestern
was
gespielt?
Was wolltest du von Deichkind jetzt eigentlich rauftun, der D? Das habe ich jetzt noch nicht.
Ja. Also, Befehl von ganz unten, weil das war auf unserer Hochzeit in Hamburg der Hit des Abends.
Euer Einlauflied.
Ja, ich nicht ganz, aber. Sensationell.
Der beste Refrain. Erwartet oder so, aber.
Ja. Der beste Refrain aller Zeiten, habe ich gesagt, machst du so, habe ich gesagt, mach so. Und es konnte mir noch nie jemand erklären, was das eventuell bedeuten könnte. Ist aber auch völlig egal. Und keine Party. Keine Party ist auch ein neuerer Track dieser Band. Und ich, wie du schon sagst, Daniel, teilweise aus Bergedorf ist, glaube ich, nur noch ein Gründungsmitglied dabei. Produzent, glaube ich, ist verstorben relativ früh. Und die zwei Mit-Rapper, die am Anfang dabei waren, die wurden ja auch ausgetauscht.
Lange war ja Ferris auch dabei. Der ist auch
nicht mehr dabei.
Ist ein paar Jahren ausgeschieden. Hat übrigens also gerade eine Biografie auf den Markt gebracht, die ich sehr empfehlen kann, die ich jetzt in den letzten Wochen gelesen habe. Schon immer, ich finde es gerade bei diesen Artists, die dann schon sehr, sehr verdrogte Hintergründe haben, immer ganz schön zu sehen, wie die sich so da rausgearbeitet haben oder was denen jetzt auch wichtig ist. Also der hat sich auch gut verändert. Der ist nicht mehr so crazy, wie er dann früher war.
Du kannst das auch schaffen, Daniel.
Ich kann es auch schaffen.
Man sieht es ihm ja auch kaum an, dass er eine Drogenvergangenheit hat. Da muss ich immer bei Ferris MC an Kalkoves Mattscheibe denken, als er da mal einen Auftritt bei FIFA hatte. Und das, und dann den Tonmann beschimpft dann. Der hat's verkackt, Digga. Der hat's verkackt. Der
FIFA ist ein Fußballspiel. Viva ja, ist ja, der Sender.
Das lassen wir als Running Gag hier in diesem Podcast so drin. Für mich ist das ja, FIFA. Sehr gut.
Okay.
Sehr schön.
Daniel, willst du noch was draufsetzen?
Eine Raufsetzung, glaube ich, muss ich gar nichts mehr. Da kommt genug. Ich würde aber über Trikots reden wollen.
Ja, go for it.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Suit Up. Eure Lieblingskategorie, präsentiert von Daniel.
Sehr schön, danke an Pimpf dafür nochmal. Ich würde gerne, nachdem wir letztes Mal schon über NBA-Trikots geredet haben, würde ich jetzt gerne über die neuen Outfits der Saison reden. Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen miterlebt habt, welche Helme rausgekommen sind, welche Trikots rausgekommen sind, was da so ist. Ich weiß nicht, Chris, du hast bestimmt von den Cardinals den schwarzen Helm bewundert. Ja. Ich finde, es gibt einige coole Outfits. Die New England Patriots haben das rote Trikot wieder zurückgebracht. Die Giants haben ein Retro-Trikot aus den 80ern zurückgebracht. Die Jets haben auch nur einen schwarzen Helm. Ich habe da zwei Favoriten eigentlich. Auf der einen Seite sind es für mich die Cincinnati Bengals mit dem All-White-Trikot, was ich irgendwie echt cool finde. Ich habe mir ein Burrow-Trikot zum Super Bowl geholt, das teuerste Trikot, was ich überhaupt im Schrank habe, mit Super Bowl-Badge in Schwarz, weil ich dieses ganz Schwarze eigentlich ganz cool fand. Jetzt finde ich das gesamte Weiße noch besser und ärgere mich, dass ich das nicht in Weiß geholt habe. Aber naja, so ist es dann eben. Aber noch ein Tick besser, und das habe ich gerade schon gesagt, sind für mich eigentlich die Giants-Trikots. Ich finde die sensationell geil, weil die so richtig amerikanisch sind. Dieses sehr satte Blau mit dem rot-weißen Ärmel und dann passend die Helme finde ich sensationell cool dazu. Also insgesamt ein Outfit, was, ja, es wird beschrieben als Erfolgstrikot der 80er. Ich glaube nicht, dass sie so erfolgreich sein werden, aber dafür, das ist gut, sehen wir an anderer Stelle. Aber die Trikots sind auf jeden Fall bereit dafür, wieder in den Super Bowl zu kommen. Sensationell gut. Welche gefallen euch am besten?
Ich glaube, bei dem Helm von den Giants, da ist wirklich der Helm das Entscheidende für mich. Also dieser Schriftzug, wenn ich das richtig gesehen habe, da steht ja dann auch Giants, wie damals Lawrence Taylor eben in den 80ern, und nicht dieses NY, sondern Giants steht da drauf. Und das ist
schon, ja, der Helm ist cool. Ein bisschen dunkler, wo ich am Anfang dachte, wäre es eigentlich geiler, wenn der das gleiche Blau hätte. Und je länger ich mir das angucke, desto cooler finde ich eigentlich diese zwei Blautöne, die dann so ein bisschen miteinander spielen und anders sind. Also finde ich schon auch der Helm extrem gut mit so einem roten Strich von der Stirn bis hinten rein und Giants als gesamten Schriftzug da stehend. Genau, und man sieht immer das Bild von Lawrence Taylor, wahrscheinlich einem der besten Linebacker aller Zeiten, der damit extrem erfolgreich war.
Ich fand wie immer den Jets-Helm cool. Und ich finde sogar diesen weiß-schwarz gestreiften Bengals-Helm, zumindest, also ich habe ihn nicht angezogen gesehen. Es kann sein, dass es dann mit voller Montur, wenn oben der Helm so aussieht, dass dann wieder schräg wirkt. Aber alleine fand ich den ziemlich cool, muss ich sagen.
Ja. Was ich so geil bei den Helmen finde, ist, dass sie die ja immer einzeln bekleben. Also die gibt es ja nicht, die werden ja nicht geprintet oder so, sondern da kommen so richtig Sticker, also Decals drauf. Das macht das Equipment-Team dann irgendwie fertig. Das ist ja auch immer ein Heidenaufwand, und diese Striche darauf zu holen. Also ich glaube, die brauchen eine eigene Person, die Helme immer beklebt bei den Bengals.
Ich muss halt jetzt immer an Siegfried und Roy denken, wenn ich die Bengals mit dem weiß. Siegfried und Roy, übrigens ja auch eins der besten Lieder von Metallica. Siegfried and Roy.
Ich kann Siegfried und Joy empfehlen. Das ist ein sehr guter Instagram-Account, der mir sehr viel Freude bereitet. Es sind zwei Berliner Zauberer, die inzwischen bis zu America's Got Talent gekommen sind. Siegfried und Joy.
Das ist immer so schön, die sind Nebenwege, die wir gehen, wo wir überall hinkommen. Lass uns mit Fantasy starten. Nach fast 20 Minuten, finde ich, ist es wert, dass wir jetzt in die Fantasy-Football-Welt eintauchen. Ich übergebe das Ruder, Chris, an dich. Wir fangen an mit allgemeinen Fragen, die du uns gerne stellen möchtest.
Genau. Also, fangen wir mal ganz generell an. Wie setzt ihr den Fantasy-Draft an? Fang du nur mal an, Daddy. Du bist ja mit deinen 25 Jahren Fantasy-Erfahrung, hast du ja schon alles durchlebt.
15. 15 sind es schon.
Naja, immerhin.
Ja, gut, das hatten wir ja schon mal besprochen. Ich bin immer großer Fan den Draft, du meinst jetzt den Zeitpunkt wahrscheinlich, oder? Den Termin. Ja. Ja. Also,
nee, wenn jetzt nicht. Wie schreibst du den Leuten Briefe? Fuckst du die Leute ist, an?
Es ist ein guter Hinweis, weil ich muss für meine Heimliga, muss ich jetzt auch endlich mal den Draft-Termin kommunizieren. Aber das ist für mich so klar, dass ich das gar nicht für mich gefühlt machen muss, weil es ist immer der letzte Sonntag vor Saisonstart eigentlich.
4. September dieses Jahr, oder?
Ja, genau. Weil, klar, also es gibt Leute, haben wir schon mal besprochen, die sagen, nee, je früher, desto besser, weil dann wird es noch more competitive, wenn du dann halt damit umgehen musst, dass sich während der kompletten Preseason irgendjemand das Kreuzband reißt. Aber ich habe jetzt da keinen Kick, den ich darin sehe. Deswegen, ich würde es so spät
aber wie möglich machen. Aber ich finde auch gerade, das ist für mich jetzt aktuell die Phase, wo ich diese ganzen Camp-Geschichten natürlich am meisten für mich bei den Chiefs, aber ich gucke es ja eigentlich bei allen Teams zu, wer performt, wer arbeitet sich hoch auf der Depth Chart und hat eine Chance, dann wirklich im Laufe der Saison auch wirklich Snaps zu kriegen und Punkte zu machen. Ich finde es extrem spannend, das jetzt gerade so, also die Preseason aus Fantasy-Sicht mitzuerleben und zu gucken, auf welchen Positionen da interessante Rollen passieren und was so Boom-Spieler sein können, die einfach unfassbar sich in der Saison entwickeln. Also deshalb finde ich den Termin Anfang September direkt davor, kann auch anderthalb Wochen davor sein, finde ich perfekt. Ich glaube, die Standards, die man im Draft setzen muss, wenn es jetzt gerade eine neue Liga gibt, ohne Snake-Draft würde ich einen Draft wirklich nicht machen. Alles andere ist unfair. Ich glaube, am geilsten ist es wirklich, sich zusammen zu treffen, in einem Raum, in einer Gaststätte, wie auch immer, zusammen zu sitzen. Jeder mit seinem iPad, Laptop, mit seinen ausgedruckten Listen in Excel, wo man irgendwelche Sachen hat. Da kommen wir gleich noch zu. Insgesamt, das ist aber das, wie es am meisten Spaß bringt. Weil also ein bisschen Trash-Talk dabei ist schon cool. Und ich finde das ja super, wenn ein Nico an der Autobahnraststätte steht und nebenbei kurz mal einen Draft macht. Aber das ist irgendwie nicht das richtige Gefühl, was es für mich ausmacht, in so eine Saison zu starten.
Und sich danach immer über irgendwelche Autopicks aufregt, weil er kein Netz hat.
Von Josh Allen, genau.
Ja, genau.
Wer ist das?
Sein bester Spieler
ist. Wer ist das? Ich habe Josh Allen von den Jaguars. Der ist doch der Quarterback, oder?
No.
Hatte ich auch mal erlebt, da waren wir bei Günther Zapf in seiner wunderbaren Wohnung mit drei Screens. Triple Screen hat der Günther in Schwabing. Und beziehungsweise, ist das Schwabing?
Ist das Wrestling, Football und Baseball gleichzeitig? Und
bück dich hoch. Nee, es ist halt Red Zone und zwei Einzelspiele. So macht er das, glaube ich, meistens. Ja, genau. Und da war auch einer dabei, der hatte auf seinem iPad das, glaube ich, versucht zu draften. Und der hat dann auch ständig, oh nein, ich bin schon wieder weg. Und wir haben es ja immer gesehen. Er saß 2 Meter neben uns und wir haben immer gesehen, du bist schon wieder offline. Es passiert gleich was. Du hast noch 20 Sekunden. Oh, noch ein Verteidiger.
Ist auch gemein. In der vierten Runde. Wenn man ihm das WLAN dann wegnimmt, oder?
Ja, ja, genau. Aber das gehört dazu. Winning ugly.
Du mit deinem Störsignal.
Ja.
Genau. Sehr gut. Ich glaube, das ist eine sehr allgemeine Frage. Die haben wir auch schon, glaube ich, eigentlich öfter mal durchgekaut. Aber wir können ja trotzdem jetzt, wo es kurz vor der Tür steht, wie bereitet ihr euch auf den Draft vor? Oder wie bereiten wir uns auf den Draft vor?
Also es ist ein bisschen wie der echte NFL-Draft, ehrlicherweise. Ich habe so ein Big Board mit Average Draft Position pro einzelner Position, um zu wissen, wer ist denn da, wen. Und den ändere ich auch. Also es ist eine Excel-Liste, die ich mir ziehe bei The Athletic. Da gibt es für Abonnenten eine sehr, sehr schöne Liste, die man wirklich als Excel-Liste sich downloaden kann. Und dann fange ich an, so ein bisschen rumzuspielen, wo ich es anders sehe, wo ich Sachen ändere, wo ich was mache. Also für mich so eine eigene Liste, einmal die Gesamtliste, einmal dann die Positionsliste. Was sind die Positionen, die man in irgendeiner Form haben möchte, die ich interessant finde, die spannend sind. Und dann habe ich so ein paar, und die sind meistens dann eher in so einem Notizbuch handschriftlich runtergeschrieben, habe ich so ein paar Kandidaten. Also es gibt ja für mich so zwei Phasen im Draft. Die Anfangsphase, und da kann man sich relativ gut auf die Average Draft Position oder irgendwelche Rankings verlassen, weil da ist dann der Durchschnitt und das ist alles relevant und richtig. Und dann gibt es ein bisschen die spätere Phase und dafür habe ich dann eben eher so Sachen, was sind für mich Breakout-Kandidaten, was sind Rookies, was sind auf bestimmten Positionen nochmal interessante, was sind vielleicht auch Handcuffs, wo ich sage, da kann sich gut verletzen oder der ist schon angeschlagen. Mal gucken, wer startet da eigentlich in die Saison rein. Dass man so ein paar Special-Listen hat für Sachen, die für mich relevant sind, die ich dann in irgendeinem Moment nochmal nachgucken möchte, sehen möchte, hey, sind die zu dem Zeitpunkt noch da? Kann ich nochmal gucken, ob die eine Person ist, die, wenn ich eigentlich alle Running Backs voll habe, nochmal interessant sein könnte, weil sie eben durchstarten könnte. da haben wir einfach Kandidaten, die, die dann besonders sind. Und die entwickelt sich so jetzt in den 6 Wochen vorher, dass ich immer mal wieder eine Person darauf schreibe und sage, ach, den finde ich ganz cool, den finde ich spannend. Zum Beispiel aktuell bei den Chiefs auch keine Überraschung, Isaiah Pacheco, der Running Back, der in Runde 7 gedraftet worden ist, Rookie ist. Aber der hat ein Potenzial, um den Running Back-Raum bei den Chiefs wirklich richtig, richtig durchzuwirbeln. Und das ist so jemand, den schreibe ich dann auf. Das wäre niemand, den ich in den ersten, keine Ahnung, 7 Runden nehme. Aber ab Runde 8, 9 könnte sowas schon mal spannend werden.
Naja, also den Namen habe ich jetzt in den letzten 3 Tagen 800 Mal auf Twitter gelesen.
Kein Geheimnis, das war meine Aussage.
Fühlte mich an Darwin Thompson erinnert. Das war auch so ein super Chiefs-Rookie-Hype damals, der zu nichts geführt hat. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wenn ein Rookie-Runningback einen Runningback-Room durcheinander wirbelt, dann ist es für Fantasy eigentlich erstmal nicht so gut. Dann gibt es wieder mehr Münder, die gefüttert werden müssen. Also ich bin, aber im Prinzip gebe ich dir recht, gerade was so Rookie-Runningbacks betrifft. Ich habe früher auch irgendwelche Listen gemacht und mir dann zumindest meine Target- oder meine Flag-Players aufgeschrieben. Mittlerweile ist es so, also das wäre damals wahrscheinlich auch schon so gewesen, aber man ist ja dann
wieder geworden, immer, Daddy?
Nee, man will auf Nummer sicher gehen, dass man ja keinen vergisst. Letztlich ist es aber so, man hat die ja im Kopf. Das heißt, wenn du auf Twitter einen Monat lang so die Berichte aus den Camps hörst und liest und Fantasy-Experten folgst, dann hast du die Namen einfach abgespeichert. Ja, und
das ist bei dir aber nach ein paar Jahren so. Ich finde, für jemanden, der anfängt damit, also wir hatten letztes Jahr Nina Meyer, um die mal zu nennen, die irgendwie sagt, hey, ich fange an, ich möchte wissen. Ich glaube, das Aufschreiben hilft, um sich die Namen zu merken, weil, also das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, wir haben so viele Namen im Kopf, die jetzt immer wieder aufpoppen, die sonst kein Mensch gehört hat. Das glaube ich, am Anfang schon hilft. Einfach einen Zettel haben, immer aufschreiben.
Ja, das stimmt. Und Nina Meyer draftet aber dann trotzdem nach Aussehen irgendeinen D-Liner in der ersten Runde und okay. Das kann man machen, muss man aber nicht. Aber egal, also das stimmt. Also dann machen wir es so, wie ich es vor ein paar Jahren noch gehört. Also wie gesagt, du schreibst alle deine Flag-Players auf. Da sind aber dann auch die aus den höheren Runden dabei. Das kann man durchaus machen. Es gibt ja auch die Möglichkeit bei nfl.com/fantasy zum Beispiel die Spieler zu exkludieren, die man nicht haben will, beziehungsweise Spieler auf eine Liste zu setzen, die man dann unbedingt haben will. Und dann kann man während des Drafts auf dem Big Board immer wechseln. Das geht bei Yahoo, weiß ich zum Beispiel auch, sozusagen deine Spieler oder das große Board, was dir die Plattform vorgibt. So, aber am sichersten geht man wahrscheinlich, wenn man sich seine Spieler vorher aufschreibt, die man unbedingt haben will. Und bei mir ist es zumindest so, dass ich mir diese ganzen Rookie-Runningbacks und Receiver dann nochmal notiere, weil da ist das Problem, wenn du dich an dem Big Board von der Plattform orientierst, dann rutschen die teilweise so weit nach unten und du findest dann den Damien Pierce von den Texans oder einen Tyler Allgeier, ich werde ihn Allgeier nennen, ist mir egal, wie man ihn ausspricht, oder Rashad White von den Bucks. Das sind dann so Rookie-Runningbacks, die halt auf dem Depth-Chart oder wo der Hype noch nicht ganz so groß ist und wo man dann relativ weit nach unten scrollen müsste, um die zu finden. Und dann natürlich Gefahr läuft, dass man sie verpasst. Schon
wieder so interessante Namen raus. Ich würde am liebsten bei Rashad White reingehen, bei dem 10 Kilo zu schweren Lenny Fournette ist der natürlich auch ein spannender Name. Auch nicht wirklich unbekannt.
Aber wenn du dann die Running Back Liste durchgehst, da sind die dann halt auf 40, 50 irgendwo zu finden, warum auch immer. Vielleicht wird sich das in den nächsten Wochen noch ändern. Aber da sollte man zumindest sicher gehen, dass man solche Spieler nicht verpasst, wenn es dann egal ist, sage ich immer. Also wenn es dann so Runde
Chris
10 aufhört.
Chris schreibt schon wieder mit übrigens. Der ist schon da hart dabei, Namen aufzuschreiben.
Aber da wird die Preseason dann wieder Klarheit schaffen. Und gerade so ein Damien Pierce, der wird nach oben schießen, weil irgendwann klar sein wird, okay, du hast jetzt Marlon Mack nach einer Achillessehnenzerfetzung und du hast Rex Burkhead. Und wen hast du denn da eigentlich noch? Und da, so schlecht kann das Team gar nicht sein, dass ein Workhorse-Runningback, was ich Pierce halt zutraue, da nicht wichtig sein könnte für Fantasy. Oder Allgeier.
Ich habe jetzt gerade nicht mitgeschrieben, aber tatsächlich beim letzten Draft hatte ich einfach eine Liste mit Namen, die ich von Detti im Laufe unseres Podcasts
Kenny doch mal Gainwell.
Gehört habe. Kenny Gainwell. Gott hab ihn selig.
Gott hab ihn selig. Der kommt. Der bekommt jetzt First-Team-Raps, habe ich
gelesen. Nee, so nicht. Ja, nicht nochmal.
Aber diesmal ist er günstiger wahrscheinlich als letztes Jahr.
Ja, höchstwahrscheinlich. Sehr gut. Was für eine Strategie habt ihr für den Draft? Und wie flexibel seid ihr damit? Das Detti, ich glaube, das ist auch wieder dein Thema, ehrlich gesagt.
Also wir sprechen jetzt eigentlich hauptsächlich über Redraft-Ligen, um das nochmal klar zu machen. Also Dynasty ist ja ein völlig anderer Ansatz.
Genau.
Wir reden jetzt von Redraft, Dynasty ist klar. Es ist ein Startup-Draft.
Wissen wir eigentlich prozentual, die wahrscheinlich spielen auch 90% der Leute
mit Redraft. Ich würde sagen, mehr als 90% unserer Zuhörer spielen Redraft-Ligen. Und ich glaube, man kann das ja ein bisschen zusammenfassen. Es geht, viele haben die Strategie, nach ADP den besten Spieler auszuwählen, der auf dem Board ist, oder nach den Punkten der letzten Saison oder nach den Projections. Das habe ich am meisten Angst von. Da glaube ich lieber der Masse, da einfach zu wählen. Ich glaube, was eigentlich jeder Fantasy Guide sagt, Running Backs. Ich glaube, dem kann man auch nicht widersprechen. Es gibt eben so ein paar andere Ansätze. Und ich finde es immer ganz interessant, dass so dieses erste Paar, ich glaube, es gibt auch keine Strategie, also das erste Paar der Spieler auf jeden Fall einen Running Back haben sollte, damit du irgendwie sicher bist, ansonsten streamst du sehr und gehst ein relativ großes Risiko ein, aber es hängt eben, die Strategie, die du für den Draft hast, hängt sehr mit der Position an, gerade wenn man Ligen hat, die mehr als 10 Leute haben, wo du an 11, 12 dran bist, eine Late Position hast, hast du eine andere Strategie, dann ändert sich die Strategie auch ganz oft auch im Gegensatz zu, wenn du wirklich ganz am Anfang dran kommst, an 1 bis 4, wo du einen dieser Top-Kandidaten wie McCaffrey oder Henry oder Taylor bekommen kannst, da hast du einen anderen Ansatz und guckst, dass du anders durchgehst, als wenn du an 11, 12 dran kommst, wo wahrscheinlich die richtig guten Running Backs weg sind, wo Wide Receiver interessanter sind, wo es so 1, 2 Tight-End-Namen gibt, die da irgendwo vorm da sind. Also wirklich zu sagen, worauf gehe ich? Und danach entwickelt sich ja auch, wie du dann die nächsten Runden angehst und was du gerne machen möchtest. Ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun, wie die Strategie dann ganz genau aussieht. Wie siehst du das, Daddy?
Die einzige Strategie, die ich wirklich immer fahre, wenn es irgendwie möglich ist, ist 2 Running Backs in den ersten beiden Picks fertig. Egal, auf welcher Draft-Position ich mich befinde. Es gibt dann natürlich immer so eine Grenze, wenn ich zum Beispiel in den Top 5 anfange und dann in der zweiten Runde durch das Snake-System relativ spät natürlich erst wieder dran bin, dann aber zweimal hintereinander. Und dann muss ich wirklich gucken, okay, was habe ich jetzt an Qualität des Running Backs noch da? Weil ich ja nicht weiß, hängt ja davon ab, was die anderen machen. Und wenn die anderen erfahrene Fantasy-Spieler sind, die auch wissen, dass keine Position dünner ist als die des Running Backs, und du dann, sag ich mal, Ende der zweiten Runde dann schon mit Leuten wie, keine Ahnung, Josh Jacobs, Damien Harris, Miles Sanders, Elijah Mitchell, was auch eine Gefahr ist, weil er halt auch immer gern verletzt ist und so. Also wenn du dich da so, oder Breece Hall, der scheint ein Safe zu sein, ich bin mir aber nicht so ganz sicher. So, und dann guckst, sind aber jetzt noch wirklich Top-Receiver da. Und dann kannst du zum Beispiel, wenn du einen Surefire-Running-Back in der ersten Runde genommen hast, und du siehst dann, bei den Receivern sind wirklich vielleicht noch Top-10-Jungs da, weil eben jeder einen Running Back gepickt hat, dann machst du nicht das, was die anderen tun, oder nimmst noch das, was auf der Resterampe so rumliegt, sondern sagst, okay, da ist das Value eines Top-Receivers wichtiger, als einfach nur diese RB2-Position in meinem Team zu besetzen, auf Teufel komm raus. Also man kann das einfach nicht verallgemeinern. Man muss gucken, an welcher Position bin ich dran. Wenn ich in der Mitte bin, dann, oder Ende der ersten Runde, dann gibt es keinen Draft, den ich nicht ohne 2 Running Backs in den ersten beiden Runden verlasse. Also dieser späte erste Runde-Pick ist gar nicht so schlecht, weil da hast du dann wirklich noch eine gute Chance auf 2 gute Running Backs. Zwar keiner der Top 5, aber 2 gute Running Backs, wo du dir für den Rest der Saison vielleicht gar nicht mehr so viel Sorgen auf der wichtigsten Position machen musst.
Ich habe mal durchgezählt, für mich gibt es so 14, 15 richtig gute Running Backs. Also Taylor, McCaffrey, Eckler, Henry, Najee Harris, Dalvin Cook, Joe Mixon, Swift, Kamara, Javonte Williams, Nick Chubb, Fournette, Aaron Jones, Barkley. Ich weiß nicht, ob da irgendeiner fehlte, Detti. Aber das sind so für mich die richtig, richtig guten. Und wenn du davon 2 kriegst, ist es ein guter Draft. Also am Ende ist das wirklich sensationell. Also wenn du es schaffst, da ganz früh McCaffrey oder Taylor zu bekommen und kannst da dazu einen Aaron Jones oder einen Saquon Barkley dazu tun, perfektes Running Back Duo am Anfang, dann hast du sehr, sehr viele Möglichkeiten danach, dir zu überlegen, wie du das Team setzt. Wenn du einen davon kriegst, und den einen brauchst du auf jeden Fall im ersten Pick, dann kann ich mir vorstellen, dass du als zweiten auch nochmal einen wirklich starken Wide Receiver dazu tust oder einen Tight End. Also wenn Kelsey, Mark Andrews noch da sind, super, super spannend. Ich tue mich schon schwerer bei Darren Waller aus dem letzten Jahr, weil ich nicht genau weiß, wie der dann agiert. Danach kommt irgendwann auch Kyle Pitts. Und bei den Wide Receivers ist es natürlich, denn Justin Jefferson zu bekommen, zunehmend starken Running Back, kann auch eine sensationell gute Position sein. Cooper Kupp zu bekommen, Jamar Chase zu bekommen, Davante Adams, Stephon Diggs, als wirklich so diese richtig, richtig starken Leute, die eigentlich von der Average Draft Position auch schon in der ersten Runde weggehen könnten. Die in der zweiten Runde zu einem guten Running Back dazu zu tun, finde ich völlig in Ordnung.
Du musst natürlich, wenn du einen Receiver nimmst, Tight End ist für mich gar kein Thema in den ersten beiden Runden. Absolut nicht. Ich habe es einmal gemacht. Das war TJ Hockenson letztes Jahr, der hat super angefangen. Ich glaube, in der dritten Runde habe ich den geholt, weil ich den Spieler halt so gern mochte und dachte, naja, komm, ein guter Running Back ist nicht da. Ich habe in den ersten beiden Runden Running Backs genommen. Receiver hat eine ziemliche Tiefe, wie ich finde, auch dieses Jahr wieder. Also komm, nehme ich vielleicht einen potenziellen Top 5 Tight End. Und er war auf dem besten Weg dahin, hat sich dann natürlich verletzt. Da kann keiner was dafür. Aber trotzdem, du hast halt dann mit einem Tight End in den ersten drei Runden immer so ein bisschen, also ich persönlich habe immer so ein bisschen ungutes Gefühl. Was jetzt die Running Backs betrifft, wenn du Receiver Running Back gehst und dann den zweiten Running Back noch brauchst, dann musst du wirklich gucken, okay, in der dritten Runde, von was sprechen wir hier? Haben wir dann noch einen Chase Edmonds, der vielleicht der Nummer 1 Running Back bei den Dolphins sein könnte und wahrscheinlich auch sein wird, aus meiner Sicht, weil er halt, weiß ich nicht, über das Doppelte an Gehalt bekommt als Miles Gaskin. Ich glaube, der bekommt am zweitmeisten, was ja auch witzig ist. Oder Rashad Penny, wo jeder sagt, dem traue ich nicht, der war doch immer verletzt. Aber wenn der nur annähernd das macht, was er in den letzten 5 Wochen der letzten Saison gemacht hat, dann hast du da halt einen Top 10 Running Back, der momentan so 28, 26, 30 auf seiner Position ist, weil halt die Leute so Angst haben, dass ihm irgendwas passiert. Oder Clyde Edwards-Helaire, so, ist dann wieder die Chiefs-Frage, was machst du mit dem? Eher nein, genau. Und dann muss er gucken. Devin Singletary, James Cook, Rookie Running Back bei den Bills. Ich bin mir nicht so sicher.
Connor kam bisher gar nicht vor, ne? Weil der hat ja eigentlich ordentlich.
Ja, aber James Connor, das ist für mich so, keine Ahnung. Das ist so. Ja, der ist safe, glaube ich. Ich glaube, das ist safe, aber unfassbar langweilig.
Der ist für mich immer so ein Workhorse, der dann in den Punktesituationen nicht eingesetzt wird. Das ist irgendwie so jemand, der die 3-4 Yards dann holt, aber eben nicht die langen Runs, die erwarte ich von ihm nicht. Und der dann war in den letzten Touchdowns Jahren eben halt auch immer in der Red Zone nicht wirklich eingesetzt wurde. Und das ist so, das tut
letztes
so weh.
Jahr?
Nee, der hat so viele Touchdowns gemacht. Echt? Das war ja sein unfassbar vielen Touchdowns, ja.
Also,
ja. Aber ist halt, also wenn ich jetzt die Wahl habe, Javonte Williams, der natürlich immer noch in einem Committee mit Melvin Gordon ist.
Ja, klar, okay.
Aber der Upside Top 5 Running Back hat. Und vielleicht werden ihm die Schlüssel dieses Backfields jetzt übergeben. Wir wissen es ja nicht. Alles, was jetzt da an Meldungen kommt, ist ja Quatsch. Aber theoretisch, wenn er dürfte, wie er könnte, dann hat der Typ Top 5 Upside. Und in der gleichen Range ist aber halt Leonard Fournette und James Conner. Die sind vermutlich sicherer. Weil du halt, Javonte Williams kann dir passieren, Melvin Gordon 50-50 Split. Und das ist dann für einen Top 15 Running Back schon eher enttäuschend. Da musst du immer hoffen, dass er halt das wirklich das Beste aus seinen Snaps macht, was er letztes Jahr getan hat. Aber darum wird es immer gehen. Nehme ich das Upside oder nehme ich das Sichere? Cam Akers, auch so ein Beispiel. Wird der jemals wieder das, was er vor der Achillessehnen-OP war oder nicht? Es sah in den Playoffs nicht gut aus, aber es hat dann wieder ein halbes Jahr länger Zeit gehabt, sich zu rehabilitieren und sollte eigentlich die Nummer 1 sein in dem Backfield. Daryl Henderson kann man nicht vergessen, klar, aber Sony Michel ist nicht mehr da beispielsweise. Also es wird viele Spieler geben. David Montgomery, da hatten wir ja schon die Diskussion, Daniel, eigentlich absolut safe. Also der ist mir lieber gewesen in den letzten Jahren als so ein James Conner oder so ein Leonard Fournette, der dann besser performt hat, als man dachte. Aber da ist ein neuer Coaching-Staff in Chicago. Und Khalil Herbert, der Rookie letztes Jahr war, sah wirklich, wirklich gut aus, als Montgomery verletzt war.
Man muss ehrlicherweise sagen, dass alles, was ich zu David Montgomery gesagt habe, so ein bisschen mit der Strategie des Teambuildings in Chicago verloren gegangen ist, weil also die O-Line ist immer noch nicht wirklich viel besser. Die ganze Offense ist
alle
einfach...
Alle Snaps.
100%.
So gut wie alle.
Das macht ihn so interessant und das ist die Rolle, die er da hat, ist extrem spannend. Das, was so schwierig ist dass diese Offense einfach... unfassbar brüchig ist und nicht wirklich funktioniert. Da hatte ich eigentlich erwartet, dass die Justin Fields jetzt wirklich da was hinsetzen, was sich O-Line nennen könnte und was in irgendeiner Form performen könnte. Aber die Bears sind eben nicht nur bei mir, bei ganz, ganz vielen, glaube ich, das schlechteste Team der Liga aktuell. Und das ist ein riesiges Problem. Trotzdem, natürlich hast du so Edelsteine dann wie ein David Montgomery drin, der trotzdem echt gut performen wird und gute Punkte machen kann, wenn er eben...
Wie gesagt, Khalil Herbert Ich bin mir da nicht sicher, weil der sah so gut aus. Und ein neuer Head Coach, I don't know. Ich weiß es nicht. Aber klar, von solchen Spielern reden wir dann, die du dann als RB2 halt besetzen musst, weil du halt vorher auf einen Receiver gegangen bist. Aber das muss allen klar sein.
Aber genau, also ich glaube, Chris, um deine Frage nochmal zu beantworten, bevor wir die vergessen. Mhm. Für mich ist die Draft-Strategie super flexibel. Und es geht eben darum, Möglichkeiten zu haben, zu wissen, was kann man machen, was braucht man. Die Regeln der eigenen Liga gut zu kennen, also wenn ihr irgendwelche merkwürdigen Positionen habt, noch einen dritten Running Back, einen zweiten Quarterback, was auch immer, da sich sehr, sehr gut auszukennen, aber da einfach Möglichkeiten zu wissen. Also in den ersten drei Runden auf jeden Fall zwei Running Backs, weil nach Position 40 ehrlicherweise nimmt das Running Back Game extrem ab und das Risiko ist dann extrem hoch, von daher idealerweise in den ersten zwei, spätestens in der dritten Runde den zweiten Running Back haben, glaube ich, ist so ein Must-Have. Da sind die Receiver auch in Ordnung. Die Tight Ends haben eigentlich nur zwei gute Tight Ends, die da auf dem Markt sind. Das sind Kelce und Andrews. Das heißt, danach kann man auch sich Zeit lassen, einen Tight End zu holen. Wenn man einen der beiden nicht bekommen hat, dann ist danach das Risiko auch deutlich höher. Und man braucht eigentlich nur jemanden, der irgendwie so seine 6, 7, 8 Punkte pro Spiel macht. Das ist so ein bisschen die Strategie, die ich gehe und mit der ich bisher eigentlich erfolgreich war.
Es bringen ja sowieso, finde ich, immer zwei bis drei Spieler alles durcheinander, weil sie echt merkwürdige Moves machen oder auf Autopick geschaltet sind. Also das deswegen flexibel naja, muss man ja eh sein.
Von denen soll man sich, wenn es irgendwie geht, verabschiedet von dir.
Stimmt,
da
plädierst
aber das hatten
du jetzt
wir schon
vier Folgen dafür.
Da muss man als GM hart sein.
Chris, das weißt du doch selber. Wenn es die nicht gibt, dann weißt du, dass du es bist. Also am Ende, ja. Am Ende gibt es die in jedem Draft und die gehören dazu.
Genau. Hier sind lauter Geisterfahrer unterwegs. Naja, egal. genau, wie wichtig ist die Average Draft Position? Und macht es Sinn, dass man sich daran orientiert?
Also, die Average Draft Position ist für mich nur dann entscheidend, wenn ich mir anschaue, welche Position oder auf welcher Position ist er gelistet in seiner Positionsgruppe. Also auf seiner, ne? Also so, da sage ich Running Back 1, ist er Running Back 12, ist er 14, 16.
Ja.
So, alles andere, in welcher Runde er dann ADP-mäßig da unterwegs ist und gepickt wird nach Einschätzung der Experten oder wie auch immer das berechnet wird, das ist mir total egal. Ich schaue wirklich nur, welche Position habe ich besitzt, welche Position brauche ich und ist der Spieler... Löst er in mir ein wohliges Gefühl aus oder ist es James Conner, wo ich sage, oh, ich brauche halt noch ein Abitur?
Ich würde es nochmal für die Leute draußen einen Tick anders beantworten. Also ich finde, die Average Draft Position ist eine unglaublich starke Hilfe. Ich finde sie deutlich stärker als irgendwelche Rankings von irgendwelchen Experten oder irgendwelchen Projections, die man drin hat, weil die sagt ja wirklich, wo wird diese Person genommen. Und wenn eine Average Draft Position, obwohl du den Spieler richtig geil findest, sehr niedrig ist, dann gibt es da irgendwo eine Red Flag. Dann hat er sich verletzt, dann hat er eine Sperre, dann gibt es irgendwie Themen, die man sehen kann. Und ich glaube, in den ersten 2, 3, 4 Runden kann man sich sehr gut auf die Average Draft Position verlassen, um eine sichere Nummer zu gehen. Und in den ersten paar Runden möchte man eine sichere Nummer nehmen. Also am Ende, das Risiko, was du in einem Draft eingehst, würde ich nicht in den ersten 3 Runden eingehen, sondern eher später. Und da hilft die ADP dir schon sehr, sehr gut zu sagen, damit treffe ich eine Entscheidung, die in Ordnung ist.
Ja, das ist halt das Ranking. Ja, wie wird der Spieler auf seiner Position halt eingeschätzt?
Aber ich weiß nicht, wie du es siehst, Detti. Ich würde doch in den ersten 4 Runden gehe ich kein Risiko ein. Da möchte ich einen High Floor haben und das Ceiling idealerweise auch okay haben. Aber da gehe ich jetzt nicht ein Risiko ein, wo ein Spieler, ein Breece Hall ist ein schönes Beispiel dafür, hat ein riesiges Ceiling, könnte eine sensationelle erste Saison haben. Aber den würde ich nicht früh holen, weil ich Angst habe, dass er eben am Ende dann doch dass ein Committee ist bei den Jets, dass am Ende dann nicht die Situation ist, dass er so viele Snaps bekommt oder eben nicht in der Liga ankommt, weil er ein Rookie ist. Das heißt, da gehe ich das Risiko nicht so groß ein. Das kann man später. Ich finde, Risiko in Drafts brauchst du. Du musst ein Risiko eingehen, um erfolgreich zu sein. Du musst die Spieler kennen, wo du weißt, da gehe ich bewusst ein Risiko ein, weil die können wir am Ende die NFL-Saison oder die Fantasy-Saison auch gewinnen. Aber in den ersten 3 bis 4 Runden spielt safe.
Ja,
ich möchte kurz meine Folgefrage, wie viel Risiko geht ihr im Draft ein, noch mit als Überschrift nehmen, weil wir das jetzt auch gerade besprechen.
Passt ganz gut. Würde ich so nicht hundertprozentig unterschreiben, weil ich habe immer einen Pick, gerade in den ersten 4 Runden, wo ich sage, okay, das ist jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt nicht Quatsch war, aber wenn es funktioniert, dann schwillt mir das Hörnchen und es ist mir dann tausendmal lieber als ein James Conner. Tut mir leid, James Conner, es tut mir leid. Der ist dann safer.
Der schwillt nichts, meinst du?
Nein, der wird schon seine Touchdowns machen und ich werde mich bei ihm auch entschuldigen im Laufe der Saison, bin ich relativ sicher. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen David Montgomery als RB2 und Travis Etienne als RB2, der noch nie einen Snap in der NFL gehabt hat und meine persönliche Meinung zu Montgomery, ich habe Bedenken wegen Khalil Herbert, dann nehme ich immer Travis Etienne, obwohl es eigentlich, die sind ungefähr in der gleichen Range, was die ADP anbetrifft, aber Etienne ist deutlich riskanter, hat aber halt meiner Ansicht nach das höhere Ceiling und ist halt einfach geiler für mich, wenn ich aus dem Draft gehe und sage, yeah, ich habe Travis Etienne, Mann. Und wenn der total abstinkt, dann ist es halt so. Aber wenn der
durchstartet... Wenn er dann nämlich reinhaut, dann sieht es nämlich aus, als hättest du richtig Plan von der Sache.
Darum geht's doch.
Genau.
Oder ich habe J.K. Dobbins oder Travis Etienne. Travis Etienne noch keinen Snap. J.K. Dobbins, schwere Verletzung und Gus Edwards ist immer noch da. Also,
J.K. Dobbins hatte gefühlt auch noch keinen Snap.
Den James Conner-Vergleich ganz schön. Ich würde ihn vergleichen mit Ezekiel Elliott. Ich finde, die sind wirklich auf Augenhöhe. Oh, ja. Der eine ist hoher Floor, wird schon laufen bei James Conner. Ezekiel Elliott vielleicht nach 3 Spielen gar nicht mehr in der NFL und Tony Pollard
übernimmt. Mal gucken, ob er kommt.
Ja, genau. Gutes Beispiel. Wie gesagt, Leonard Fournette gehört da auch mit rein. Aber Lenny sollte uns jetzt doch wirklich überzeugt haben, dass man sich jetzt unabhängig von dem Übergewicht, aber und ich weiß auch nicht, ob das nicht wieder deutlich übertrieben dargestellt wurde. Angeblich ist er jetzt auch schon wieder runter, was die Kilos betrifft, wie auch immer. Aber die Connection mit Tom Brady in dieser Offense, da ist Lenny schon, muss man ihm schon ein bisschen vertrauen. Und Rashad White, und das vielleicht noch, bevor wir es vergessen, also diese Rashad White-Picks, die kommen bei mir hundertprozentig. Was ich vorhin gesagt habe, Damien Pierce, Tyler Allgeier, Rashad White. Für mich ist auch Tyrion Davis Price von den 49ers wieder so ein Rookie-Running-Back, den Shanahan wollte. Ein bisschen die Preseason abwarten und dann solche Rookies immer am Ende nehmen. Das habe ich letztes Jahr auch mit Michael Carter gemacht und es gab Wochen, wo er es wirklich zurückgezahlt hat. Das ist nie eine schlechte Strategie. Letztes Jahr Ramondre Stevenson, klar, Kenny Gainwell hat nicht funktioniert, aber du hast eine Streuung drin, logischerweise. Sonst wäre die ADP ja nicht so niedrig. Leute, ist doch klar, wenn sie sicher wären. Aber das werde ich immer machen. Bis ans Ende meines Lebens. Ich werde immer Rookie-Runningbacks spät holen und zwar alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist.
Detti meint, dass er mehr Ahnung hat, als er durchstellt und geht dafür Risiken ein. Das funktioniert manchmal extrem gut und manchmal
wiederum
richtig
nicht
in die Hose.
Wenn du das so
ich
haben
möchte einen Antrag für den Rest der Saison stellen, dass du immer Allgäuer sagen musst.
Nee, Allgäuer. Es kam Karl Allgöfer gab es beim VfB. Isaiah Spiller auch so ein Beispiel. Isaiah Spiller, Damien Pierce, komm, gib ihm. Den hole ich mir in jedem Draft, fertig.
Tyler wir Allgäuer. Sollten auf jeden Fall, haben wir das letzte Spieler. Mal gemacht, dass wir den Draft, den wir zusammen mit Detti haben, in der Nachbesprechung hier durchgegangen sind? Ja, ne?
Ich habe mit euch keinen Draft, aber ich bewerbe mich jetzt hier offiziell, falls ihr noch einen Platz frei habt, weil mir ist eine Liga weggebrochen, dann bin ich gern bereit bei euch
mitzudraften. Wir müssen noch eine Liga bauen, ich bin gerade aus einer ausgestiegen, weil die Kollegen von Icing the Kicker wollen auch gern dabei sein. Detti, willst du nicht als Commissioner noch eine Liga übernehmen?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe ja keine Zeit, wie du weißt. Das macht dann auf jeden Fall unser Chris.
Ja, das jetzt kann ich anfangen. Ja.
Wie auch immer, also falls noch jemand einen Platz frei hat von euch beiden, dann
kriegen wir hin.
Ich setze dich auf die Liste, ganz
das
oben hin.
Das ist nett.
Wir haben es auch schon ein bisschen angerissen. Wieso ist die Frage, oder fast minimal schon beantwortet, wieso ist die Frage nach dem Tight End wichtiger als andere? Also als andere sag ich mal, nicht Running Back und nicht Wide Receiver fragen.
Ich glaube, es sieht Detti wieder sehr anders als ich, von daher fange ich mal an und Detti, du schlägst dann gegen. Für mich ist, das hatten wir prinzipiell genau schon so gesagt, der Tight End, da gibt es eben wirklich 1, 2, man kann diskutieren, vielleicht auch sogar einen dritten mit Pits, die wirklich gut sind, die wirklich garantiert Punkte liefern, wie ein Running Back oder wie ein Wide Receiver in dem Scale und Spiele entscheiden können und danach gibt es viel Tiefe, aber keine wirkliche Überzeugung mehr. Das heißt, wenn man die Position mitlaufen lässt und sagt, ich möchte meine Punkte mit den Running Backs, mit den Quarterbacks, mit den Wide Receivers machen, dann ignoriert man das so lange wie möglich. Das macht wahrscheinlich Detti und holt sich hinterher irgendeine sichere Nummer und streamlined die Position dann später in der Liga. Das heißt, wenn irgendjemand hochkommt, wenn jemand sich verbessert, dann holt man sich eben den Tight End gibt den aktuellen auf. Wenn man da wirklich einen Star haben möchte und da wirklich tief reingehen möchte, dann macht es total Sinn, dann sehr, sehr früh, wahrscheinlich in der zweiten oder dritten Runde weil dann später kriegst du sie nicht mehr, einen Travis Kelce oder einen Mark Andrews, das ist der dritte Runde, sich zu holen oder Ende zweiter Runde, um damit wirklich einen Punktelieferanten zu haben. Das, glaube ich, das sind wirklich Ideologien, ob man das macht oder nicht. Beides hat schon zu einem Erfolg geführt, hat wirklich immer ein bisschen, auch da wieder ein bisschen die Frage, was möchte man gerne haben.
Ja, das sehe ich tatsächlich anders. Aber wie gesagt, ich bin ein gebranntes Kind mit TJ Hockenson. Ich mag den Spieler aber immer noch.
TJ Hockenson in der dritten Runde, das tut mir auch weh, wenn ich drüber nachdenke.
Nee, es war vierte Runde. Aber es war eine 14er Liga. Also es war vierte Runde. Wie gesagt, er hat super gestartet in die Saison und hat sich halt dann verletzt. Das kannst du nicht vermeiden. Das kann dir beim Receiver auch passieren. Aber ich werde es trotzdem nicht mehr machen. Das kann dir beim
Running Back ja auch passieren. Also,
ja, klar, logisch. Aber, das ist klar, aber dieses, sag mal, dieses Value, was du für diesen Pick dann hergibst, für einen Tight End, im Vergleich zu einem Tight End, den deutlich später hättest haben können, das hast du dieses Problem bei Running Back oder Receiver halt dann nie in der dritten, vierten Runde.
Da aber würdest du es, also Hockenson ist ja einer, aber würdest du das auch mit Travis Kelce dann so sehen? Weil das muss man ja sagen, da... Klar kann er sich verletzen, klar. wie jeder Top-Abi, aber der wird einfach Punkte bringen.
Ja, ich meine, da könnte man theoretisch gegen argumentieren und sagen, naja, jetzt ist Tyreek nicht mehr da, das heißt, da kann ich dann doch einen zusätzlichen Safety, einen Defensive Back, der dann halt auf dem Platz steht.
Die Offense der Chiefs ist besser.
Also Daniel wird halt auch an Travis Kelce nicht vorbeikommen, weil er halt dann auch wieder mit dem Herzen draftet, was ich euch immer nicht empfehlen würde. Aber okay, also Travis Kelce werde ich in keinem Draft jemals bekommen, habe ich ja auch noch nie gehabt.
Aber um mal zu zeigen, wie viele Namen danach sind. Also normalerweise brauchst du ja erstmal einen Tight End und die Namen nach Kelce, Andrews, Pitts sind eben Kittle, Waller, Schultz, Goddard, Hockenson, Knox, Ertz, Henry, Daddy's Liebling, Freiermuth, Kmet, Gesicki, Okwukbunam, Joko, Fant bei den Seahawks, auch total spannend, wie der eingesetzt wird. Gerald Everett, Higby, Engram, Logan Thomas, Conklin. Austin Hooper, sind alles Namen, über die wir in der Saison wieder viel reden werden, weil die Position eben einfach ideal ist, um regelmäßig getauscht zu werden. Und daher immer die Frage, wer ist denn da gerade besser, wer in welche Richtung geht das? Aber das sind gerade knapp 20 Namen, die ich vorgelesen habe, die alle irgendwie relevant sind. Und ich glaube, das macht das so irrelevant, wann ich einen Tight End hole, wenn ich nicht Kelce, Andrews oder Pitts mir hole. Und das ist, glaube ich, das, was da ganz, ganz wichtig ist.
Also Fazit, ich werde nie einen der Top 3 bekommen und werde immer auf meinen Freiermuth oder Cole Kmet oder Irv Smith oder Logan Thomas warten, weil was soll der Quatsch? Oder Hayden Hurst, der ist bei den Bengals, hat kein Mensch mitbekommen, aber war auch mal ein First-Round-Pick. Hatte halt dann bei Atlanta Kyle Pitts vor der Nase letztes Jahr und also wenn der Nummer 1 Titan in Cincinnati wird in der Offense, dann ist er für ein paar Touchdowns auf jeden Fall zu haben. Mehr will ich ja nicht
immer, von immer Namen sollte, ist CJ Uzoma bei den Jets jetzt gelandet, nachdem er letztes Jahr noch im Super Bowl gelandet ist.
Nee, da bin ich ganz klar Tyler Conklin bei den Jets, aber okay. Die haben 2 geholt und Tyler Conklin ist deutlich jünger und Uzoma hat halt jeder im Kopf, weil er in der Super Bowl-Saison der Bengals sein bestes Jahr hatte. Kurz bevor er Free Agent geworden ist, das war sehr clever von ihm. Aber das sind jetzt 2 bei den Jets in dieser Offense. Also wenn man mich zwingt, dann nehme ich Tyler Conklin. Den gibt es auch noch später. Nummer 40 oder so.
Wir haben, glaube ich, auch die Frage in der Offseason vor allem schon 5-mal durchgekaut, aber da sie immer noch vermehrt aufgetaucht ist, macht eine No-RB-Strategie wirklich Sinn? Ich glaube, wir haben das schon mal...
Ja. Nächste Frage.
So, ich glaube, wenn jemand wirklich viel Zeit mit Fantasy sich beschäftigen möchte und die ganze Zeit immer das Gefühl haben möchte, ich habe eine Problemposition, dann macht die Strategie Sinn, weil es ist am Ende pain in the ass und fühlt sich richtig, richtig scheiße an, weil du... Also du wirst niemals, und du brauchst ja eigentlich 3 gute Running Backs oder Running Backs, die ordentlich punkten, und du wirst mit einer No-Running Back-Strategie immer gefühlt 2 Positionen haben, wo du nach Verbesserung suchst. Ich würde es keinem empfehlen, gerade nicht am Anfang. Es kann sein, dass es da irgendwelche ganz, ganz Deep Knowledge Leute gibt, die sagen, ich bin so dicht an den Teams dran, ich weiß, welcher Running Back in welchem Spiel gut performen wird. Aber ich würde es keinem empfehlen. Ich finde, es ist wirklich Pain-in-the-Ass-Strategie, die am Ende der Saison sich nur nervt.
also vor allem damit ranzugehen, finde ich, also wenn sich das irgendwie im Laufe eines Drafts dahin entwickelt, das mit dem flexibel sein.
Aber du musst rangehen. Also ich glaube, No-Running-Back-Strategie kannst du nicht. Das ist wirklich so eine, da musst du von Anfang an sagen, da gehe ich ran, weil ich glaube daran, dass es so tief Running-Backs gibt und ich jedes Spiel den richtigen finde, der für mich punktet. Aber ey, das ist nichts, was du flexibel entscheiden solltest.
Da vielleicht noch, also wenn man eine Liga mit Auction-Budget für seine Waiver-Picks hat, dann könnte man das noch eher machen, weil man dann zumindest in der Theorie, sag ich mal, du hast 160 Credits, das ist ja, du kannst auch 1600 machen, aber du hast 160 für das, oder 170 für das ganze Jahr, mal grob dann 10 pro Spieltag, die du ausgeben kannst. Wenn das Budget zu Ende geht, dann ist es aber auch durch. Das heißt, dann hast du halt keine Kohle mehr und musst halt hoffen, dass du einfach nur vom Ranking, was das Waiver, die Waiver-Priorität betrifft, da halt Glück hast, dass dein Spieler, den du haben willst, alle vor dir nicht wollen. Aber wenn du halt mit so einer Zero-Running-Back-Strategie reingehst, dann kannst du natürlich, wenn du merkst, oh, das war jetzt keine gute Idee, mein 8-Runden-Pick als RB2, dann hast du halt die Chance noch, sehr viel von deinem Budget am ersten oder zweiten Spieltag reinzuhauen, um halt irgendeinen Running-Back dir zu krallen, der vielleicht ganz überraschend auf einmal auf dem Radar erscheint nach Woche 1 oder Woche 2. Aber ich würde es in gar keinem Fall jemals machen, aber okay. Ich bin da auch zu Running Back-lastig generell, glaube ich.
Sehr gut. Wie geht ihr mit dem Quarterback um? Gut, nicht so gut. Nein.
Wir gehen immer gut mit ihm um. Also ich kann sagen...
Finde ich sehr interessant jetzt die Frage. Jetzt bin ich nochmal sehr gespannt. Weil das fällt ja, also ich glaube, da gibt es viele Spieler, denen es einfach sehr schwer fällt, wenn der richtige Quarterback vorbeikommt und es einfach noch nicht an der Zeit ist, den zu picken, es nicht zu tun. Habe ich letztes Jahr wieder gemacht, ist wieder in die Hose gegangen.
Chris Rodriguez, wenn Kyler Murray ihn anlacht, dann kann er ihn einfach nicht vorbeiziehen lassen.
Was hast du jetzt gesagt?
Das wäre jetzt, also Kyler Murray ist jetzt einer von den 5 Quarterbacks, die ich haben will. Und der 5. ist eigentlich so desperate move, wirklich. Aber Lamar Jackson, Kyler Murray, Jalen Hurts und Russell Wilson, das sind für mich Quarterbacks, die will ich unbedingt haben. Josh Allen wird mir zu teuer sein, Mahomes auch. Weil es immer jemand geben wird, der dann relativ früh den Quarterback nimmt. Generell Strategie, Quarterback so spät wie möglich. Ich will halt jemanden haben, der mir Rushing Yards bringt. Und ich denke, dass ich relativ oft vielleicht Jalen Hurts bekommen werde, weil der ist zwar in dem Ranking ADP relativ weit oben, also keine Ahnung, Nummer 5 oder 6 oder so, von den Fantasy-Experten so eingeschätzt, aber es wird viele Leute
innerhalb geben, die sagen, innerhalb der Quarterbacks
natürlich. Genau, innerhalb der Quarterbacks natürlich, genau. Und da wird es aber viele Fantasy-GMs geben, die sagen, nee, der ist mir als Passer einfach zu inkonstant und zu unsicher. Im Vergleich zu Murray, auch wenn der die ersten 6 Wochen ohne Hopkins auskommen muss. Aber Jalen Hurts hat, glaube ich, schon noch so ein Fragezeichen. Aber ich gehe davon aus, dass dieses Team deutlich besser geworden ist. Die Offense ist besser geworden. Und er kann da mit seinen Rushing Yards einfach so viel. Du hast so einen hohen Floor. Und das ist das Entscheidende bei den Quarterbacks. Und wenn du aber keinen von diesen 5 kriegst, Justin Fields wäre dann eben nämlich auch noch so einer, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt gar keinen abgekriegt, nehme jetzt so, weiß ich nicht, Trevor Lawrence und Justin Fields, da muss ich aber fast 2 nehmen, weil Justin Fields alleine einfach viel zu unsicher ist. Da könnte ich aber theoretisch darauf hoffen, dass die Bears alle überraschen werden. Aber das ist natürlich äußerst unklar. Aber Justin Fields ist auch ein Quarterback, der immerhin diesen Rushing Floor hat. Und das darf man halt nicht vergessen. Rushing Floor, dann noch ein Passing Touchdown und schon bist du safe. So mit 50 Rushing Yards. Das, was halt dann noch oben drauf kommt. Schwieriges Thema, also muss jeder selber wissen. Ja.
Auf der Quarterback-Position kannst du Ligen verlieren, aber du kannst sie nicht gewinnen, außer mit ganz großen Ausnahmen. Du brauchst eben eigentlich einen Quarterback, der regelmäßig mindestens 20 Punkte macht in den normalen Punkte-Rankings. Du wirst aber selten einen haben, der, und ja, es gibt diese Saison, es gibt die Aaron Rodgers-Auftritte, es gibt die, was auch immer, 40 Punkte Leistung, aber die sind relativ selten im Vergleich zu Running Backs und sogar Wide Receivers, wenn du da die richtig guten hast. Von daher klar, Josh Allen, Justin Herbert, Patrick Mahomes. Patrick Mahomes würde ich zum Beispiel gar nicht so früh picken. Den hätte ich gar nicht als rausgenommen aus deiner Liste, Daddy. Sondern für mich sind Josh Allen und wahrscheinlich Justin Herbert die aktuell nach oben hin rausfallen. Und darunter gibt es eben relativ viele, die spannend sind. Es tut weh, aber ich glaube, ab Runde 7 kann man sich mit Quarterback beschäftigen normalerweise. Da findet man immer noch coole, wenn man davor irgendwie die Möglichkeit hat, weil alle das machen, einen wegzusneaken, der richtig, richtig gut ist, super perfekt. Aber ich finde, den auch regelmäßig zu wechseln, gar nicht so schlimm. Und das verhindert meistens nicht den Ligaerfolg. Also nur, wenn es ganz doof läuft und du hast zwei, die überhaupt nicht performen, der eine verletzt sich noch und du hast hinter einen, wo du Angst hast, dass er Negativpunkte macht, dann verlierst du eine Saison. Mit Quarterback eine Saison zu gewinnen, ist fast unmöglich.
Also ein Spieler, wenn ich Jalen Hurts nicht bekomme, weil er halt in den Top 5, 6 bei den Quarterbacks weggeht. Ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Wochen passieren wird auf den Draftboards bezüglich Trey Lance. Also Trey Lance ist für mich ein Must-Have-Draft-Pick eigentlich. Und was stand jetzt? Ich glaube, jetzt ist er so von den Rankings auf Platz, so in den Top 12, also QB1 sozusagen, in 12er Ligen. 14er liegen, da ist er so am Ende. Das wird sich, glaube ich, ändern, wenn man ein bisschen Preseason sieht, wenn man so den Hype aus dem 49ers Camp. Jetzt ist ja gerade verkündet worden, dass er Stand jetzt Starter ist und man, wer weiß, was mit Jimmy G passiert. Aber Trey Lance hat auch so ein unfassbares Upside und könnte relativ spät noch zu bekommen sein. Und also Trey Lance ist mit Jalen Hurts, das wären jetzt so meine Quarterbacks to target. Und die sind auch noch, was die ADP betrifft, relativ weit voneinander entfernt, aber das könnte sich nochmal ändern, glaube ich, in
den nächsten Wochen. Den Namen, den du genannt hast, der den Boards auch eher runterfällt, aus den Top 10 rausfällt, Russell Wilson, ist natürlich ganz spannend zu sehen, weil die O-Line bei den Broncos wahrscheinlich die größte Schwäche ist, aus meiner Sicht, und man mal gucken muss.
Naja, was hat er in Seattle, ne?
Genau, in Seattle war es noch schlimmer. und ja. ich glaube, dass die Broncos kein gutes Jahr haben werden. Also ich glaube, die werden Negative Record nicht in die Playoffs kommen, was bitter ist für Russell, aber was ein bisschen lustig ist, wenn wir alle gesagt haben, dem Team fehlt eigentlich nur ein Quarterback, aber Russell Wilson wird eine gute Saison spielen. Der wird sich beweisen und der wird mit Vollgas da reingehen und wieder viel, viel mehr rushen, aus meiner Sicht, und der könnte fantasymäßig wirklich, wirklich spannend sein.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und der ist, wenn er so auf Platz 8, 9 bei den Quarterbacks momentan weggehen sollte, dann ist es auf jeden Fall fast ein Steal, glaube ich, weil du hast jetzt Tim Patrick verloren, aber ich glaube, Cortland Sutton könnte eine Sensationssaison spielen und Jerry Jeudy, das reicht mir schon so. Und dann hast du noch so ein starkes Running Back Duo, wo dann auch einige Pässe hingehen und dann eventuell auf Javonte Williams dann Big Plays passieren. Also Russell Wilson ist für mich eigentlich ziemlich safe. Und der ist der personifizierte Chip auf der Schulter. Also der Typ, der wird es allen beweisen wollen und wird es, glaube ich, auch tun. Ich sehe die Broncos-Saison deutlich optimistischer, aber klar, die Division ist halt eklig. Das ist klar.
Let's ride. Für Fantasy wurscht. Habt ihr alle gesehen, ne? Let's ja. ride.
Let's ride.
Hatte doch alle sagen lassen.
Ja, ja. Schlimm.
Sehr gut. Worauf achtet ihr, wenn ihr Spieler für ihr Fantasy-Value einschätzt?
Oh.
Ich finde die Frage ganz wichtig, weil es ist eben wirklich, wirklich mehr als nur zu sagen, hey, wie viele Punkte kann der machen? Ich glaube, Sachen, die man sich angucken muss, ist zum Beispiel sowas wie, also die Konstanz, das sieht man schon über die letzten Saison bei längeren Spielern, zu sagen, gehen die hoch und runter, gibt es mal eine Saison, wo die gut sind, so CJ Uzoma, der mal ein gutes Jahr hatte, und wo sitzt, schätzt du den ein? Was ich extrem spannend finde, ist dann natürlich, da haben wir gerade eben schon ein bisschen drüber geredet, das Thema Floor und Ceiling. Also wo sehen wir ein Potenzial, dass das wirklich ein Boom wird? Wie groß ist das Risiko, dass es ein Bust ist und er überhaupt gar keinen Floor hat? Ich finde das Thema Verletzungsrisiko extrem, extrem relevant. Und was im Laufe der Saison irgendwie interessanter wird, ist so ein bisschen dieses Kaderumfeld. Also das ist ja, was Detti eigentlich hoch und runter redet dann die ganze Zeit. Wie sieht der Running Back Room aus bei Running Backs? Wie ist die Konkurrenz, wenn da ein wirklich Workhorse ist, was alles alleine macht? Perfekt. Aber ein Spieler, der Javonte Williams ist ein Beispiel, der wäre noch viel geiler, wenn Gordon eben nicht mehr da wäre. Und ich glaube, genau sowas ist eben, sich da anzugucken. Und das andere, und darauf muss man auch setzen, viel, viel mehr natürlich noch in einem Dynasty-Draft, ist Talent. Also die jungen Spieler, die neu in die Liga kommen, sind unfassbar interessant, weil die eben ganz schnell von einem, keine Ahnung, Second-Level-Ersatzmann zu dem Starter, der richtig, richtig punktet, gehen. Und na klar, Najee Harris wusste letztes Jahr jeder, der muss ganz viele Sachen kriegen, aber Ja'Marr Chase hatte, glaube ich, niemand so krass auf dem Schirm. Und genau dahin zu gehen, zu sagen, das ist das Risiko, was ich in späten Runden eingehe. Ich hole mir lieber einen jungen Spieler, wo ich weiß, der kann explodieren, obwohl er aktuell noch nicht relevant ist, als jemand, der konstant durchgängig die letzten paar Jahre immer seine 3, 4, 5, 6 Punkte macht, ein, zwei Spiele hat, wo er dann richtig ausrastet, weil er 3 Touchdowns hat, aber ansonsten irgendwie nicht viel macht. Also da möchte ich lieber jemanden haben, wo ich weiß, da ist ein Potenzial da, das ist ein junges Talent, das ich beweisen kann, der auch erst nach Woche 3, 4, 5, 6 dann richtig durchstarten kann und plötzlich ist das ein Top-Receiver oder ein Top-Running-Back. Das sind so die Sachen, oder die Variablen, auf die ich achte, und die man mitnimmt, das sind die Sachen, die wir hier auch durchgängig diskutieren während der Saison. Aber ich glaube, so Sachen wie Verletzungsrisiko, Umfeld ist eben genauso wichtig wie die Qualität des Spielers. Und die Qualität des Spielers, die feiern wir jeden Sonntag in der Red Zone oder in den normalen Sachen. Für Fantasy kommt es eben noch ein bisschen auf andere Sachen an.
Aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen tiefer graben, als einfach nur mal eben über das Board gucken.
Ja, und zu gucken, wer die populärsten Spieler ganz normal im Spiel aktuell sind. Ich glaube, das ist eben ganz wichtig. Fantasy ist ein anderes Spiel als NFL allgemein und wer da auf der Scorecard gut aussieht, muss nicht immer in Fantasy auch ordentlich sein. Also ich glaube, das ist das Beispiel, was wir Quarterbacks gerade ganz, ganz, ganz massiv haben. Da sind eben die Quarterbacks, die vielleicht die Spiele gewinnen, die bei den Top-Teams stehen, gar nicht immer die besten. Denn Jalen Hurts, die Eagles, spannende Kandidaten, Potenzial, das interessant ist. Der wird viel besser in Fantasy sein, als er ein echter Quarterback ist. Und das wird wahrscheinlich seine ganze Karriere lang so sein. Und das ist eben dann auch ganz interessant zu wissen, dass das eben wirklich so ein Fantasy-Edelstein ist.
Cool. Zwei kleine Fragen habe ich noch. Wie wichtig sind Bye-Weeks? Haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Also ich persönlich habe da ein großes Auge drauf.
Ich gar nicht, außer ich merke dann während des Drafts, oh, das ist jetzt mein dritter Receiver, der in Woche 8 nicht spielen kann.
Ja, genau, das ist das.
Ja, aber wirklich, wenn es dann um meine Bankbesetzung geht und ich zwischen zwei Spielern wähle und der eine von den beiden hätte genauso in der gleichen Woche eine Bye wie meine Starter und dann nehme ich dann vielleicht den anderen, aber nicht mal dann ist das safe so, weil wer weiß, was in 7 Wochen passiert und wer weiß, keine Ahnung, ob das alles so läuft oder ob ich mich nicht sowieso von irgendwelchen Spielern trenne. Und also ich schaue da überhaupt nicht drauf.
Ich glaube, man muss sich davon trennen, dass es die perfekte Saison gibt und man alle Spiele gewinnt. Und von daher finde ich das mir gar nicht so schlecht, dass es eine Saison, ein Spiel gibt, dann gebe ich ein Spiel ab gegen irgendjemanden, wo ich eben 3 Leute habe, die in der Bye-Week sind und in den restlichen Spielen habe ich aber eigentlich immer einen Vorteil, weil der Gegner vielleicht mehr Bye-Week-Kandidaten hat. Von daher, ich glaube, es ist fast völlig egal. Also ich fühle mich auch unwohl, wenn dann 6 Spieler der gleichen Woche ihre Bye-Week hat, aber das bedeutet ja auch, und das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich nicht aus dem gleichen Team so viele Spieler haben möchte. Also ich versuche eher nicht 6 Cardinals zu haben oder 4 Chiefs oder was auch immer, sondern versuche ein bisschen die Teams zu wechseln, weil du eben nicht weißt, wie Verletzungsthemen sein können. Und wenn sich dann der Quarterback verletzt, dann hast du, keine Ahnung, deinen Running Back und die 2 Receiver, die gar nichts mehr machen. Also am Ende bin ich dann eher so ein bisschen, dass ich gucke, dass ich verschiedene Teams habe und dann hat das mit den Bye-Weeks eigentlich nie ein großes Problem gehabt. Also für mich auch kein großes Thema.
Sehr gut. Was macht ihr in den letzten Runden, wenn das Team schon einigermaßen steht? Das ist der Zeitpunkt, wo ich dann Dettys Liste rauskrame übrigens.
Ja, das mache ich schon in den letzten 4 Runden oder 5. Da schaue ich dann nur noch auf meine Deep Sleeper-Kandidaten und die Rookie-Running-Backs und die Rookie-Receiver von mir aus und dann mal schauen, was da noch so übrig ist. Weil das sind dann so, da bringt es mir überhaupt nichts mehr, irgendwelche Safe-Picks zu nehmen. Also was soll der Quatsch? Da gehe ich dann nur noch auf Upside und dann geht's los. Also weiß ich nicht, da gehe ich dann mit Romeo Dubs von den Packers. So ein Rookie-Receiver, jeder denkt Christian Watson, könnte so zumindest, weil ja, sie haben ja keinen Wide Receiver One, also wer wird's? Keine Ahnung, es wird wahrscheinlich schon eher Lazard oder einer von den Etablierteren in diesem Kader, aber ich glaube, dass schon einer der Rookies da eine Rolle spielen wird und momentan sieht es eher nach Dubs aus. Der wird ja sogar von Aaron Rodgers gelobt, was ja überhaupt noch nie passiert ist, als Rookie Receiver. Er ist ja kein Freund von Rookie Receivern und die Historie spricht da auch für sich.
Aber ich glaube, das ist allgemein so ein Tipp, den man den ganzen Preseason nicht angucken kann. Egal, was die Coaches sagen, das ist nicht relevant. Das, was der Quarterback sagt zu Receivern und zu Mitspielern, ist sehr, sehr relevant. Weil wenn man sieht, dass da die Chemie stimmt, dann möchte der Quarterback ja gerne, dass die Person auf dem Feld steht. Und das kann dafür sorgen, dass er eben noch mehr Bälle bekommt. Also Chemie zwischen Quarterback und Receiver ist etwas, auf das man gut achten kann.
Am Ende schmeißt ja auch nicht der Coach den Ball.
Man könnte da zum Beispiel in der letzten Runde, nimm dir OBJ, einfach nur so. Einfach mal so. Weil es wird, ich meine, der wird noch ein paar Wochen nicht spielen können, das ist klar. Und da kommt dann die erste Bye-Week ums Eck gerollt und dann sagst, oh, jetzt habe ich OBJ. Aber den kriege ich ja nach der Bye-Week wieder, wenn ich jetzt rausschmeiße. Natürlich ist er dann weg, ist ja klar. Aber sowas gibt es ja auch immer jedes Jahr. Du spekulierst, du holst dir einen Spieler, der langzeitverletzt ist oder der noch Free Agent ist, weil du davon ausgehst und irgendwo gelesen hast,
Michael Thomas dass der kurz vor einer... Super tolle Entscheidung von mir
zum
gewesen.
Zum Beispiel, genau.
Cam Newton, gar nicht so eine schlechte Entscheidung.
Ja, dass der kurz vor der Unterschrift steht, genau, und jeder stürzt sich drauf und dann lehnst du dich kurz zurück und denkst dir, was soll ich, der Quatsch, den schmeiß ich in zwei Wochen eh wieder raus. Also,
lass uns gerne zu den User-Fragen kommen. Eddie, darf ich oder willst du?
Ich würde, weil einige haben wir nämlich schon beantwortet, ich habe sie gerade hier. Pass auf. Zwei Running Backs mit den ersten beiden Picks. Pflicht oder habt ihr andere Draft-Strategien? Schreibt Pot
unterstrich 86. Haben wir, glaube ich, gut
beantwortet. Haben wir gut beantwortet, genau. Also jeder macht es halt anders. Ich bin Fan, zwei RBs zu machen. Top 3 Titans haben wir, glaube ich, auch beantwortet, wann wir sie holen würdet. Da waren wir uns einig, oder? Pitts, Kelsey.
Ja, also für mich ist es Kelsey, Mark Andrews und dann Pitts. Pitts ist eben durch die Situation bei den Atlanta Falcons schon etwas schwierig, dass es schwer einschätzbar ist. Er hat eben nur einen Touchdown letztes Jahr gehabt, da muss was passieren. Aber ist ganz spannend, dadurch, dass die eben dann einen Rookie-Wide Receiver haben, der vielleicht auch mal ein bisschen mehr Snaps bekommt. Cradle Patterson ist weiter da. Bin ich eigentlich ganz hoffnungsfroh, dass er auch dann nicht mehr die einzige Option ist in der Red Zone, die gedoppelt wird, sondern dass er dann auch ein bisschen Freiraum bekommt und vielleicht auch ein bisschen mehr Punkte machen wird. Mark Andrews war letztes Jahr der beste Tight End. Travis Kelce ist seit Menschengedenken der Top 2 Tight End in der NFL. Bei den beiden kann man einfach nichts falsch machen.
Genau. Haben wir, glaube ich. Siehst du ähnlich oder hast du noch einen Tight End, den du liebst? Außer Dawson Knox vielleicht?
Nee, Chris. Also in der Liga mitspielt? Nein, auf keinen Fall.
Okay. Welches ist die beste und unübersichtlichste? Die beste und übersichtlichste Internetseite zur Draft-Vorbereitung? Schreibt
FantasyPros.com.
Fantasy Pros. Da muss doch langsam mal eigentlich was drin sein, so oft wie die wir wählen.
Ja, ja.
Und
es gibt auch andere Automarken. Aber ich würde noch NBC Edge ins Spiel bringen. Das ist gerade, was so Player News betrifft natürlich. Das war früher Roto World, das heißt jetzt NBC Edge. Und meine persönliche Quelle der Weisheit ist Establish the Run. Das ist kostenpflichtig, aber ist von...
Und die haben auch einen Podcast, wenn ich das richtig im Kopf habe, der kostenfrei zu bekommen ist auf Englisch.
Also die finde ich schon exzellent. Die haben das auch tatsächlich, Evan Silver hat sich da selbstständig gemacht. Das ist immer mutig, finde ich, das zu tun. Also der war früher, glaube ich, bei Roto World, genau, und ist dann gesagt, nee, ich bin da sowieso das Aushängeschild, jetzt mache ich es einfach allein und verdiene mehr, wenn jemandem der Content etwas wert ist und anscheinend funktioniert. Also Establish the Run kann ich sehr empfehlen. Habt ihr noch so einen Geheimtipp, außer Fantasy Pros?
Ja, ich glaube für mich ist es gibt wirklich sehr, sehr coole Instagram-Seiten. Es gibt die Möglichkeit, und teilweise einfach nochmal nach Fantasy-Football-Listen bei Twitter zu suchen. Da gibt es eben Listen, wo wirklich dann alle Experten zusammengefasst sind. Das haben ganz viele Leute gemacht. Also einfach mal eine Twitter-Liste suchen, Fantasy-Football. So kann man mehr oder weniger mit einem Klick dann alle Experten oder großen Anteil an Experten sich bei Twitter hinzufügen und kann dann da alle Informationen bekommen. Das wäre so mein Tipp, um ein bisschen tiefer reinzugehen, wenn Twitter euer Medium der Wahl ist.
Gut. Wen würdet ihr im PPA an 1.01 ziehen? Das hatten wir auch schon die Frage. Er sagt jetzt hier Taylor oder CMC.
Ja,
wir
waren es, glaube ich, bei. Die Frage von André Gabler Taylor, auch JT, gesehen. Oder? Also, Detti sagt gerne nochmal die Namen der Leute. Henry oder Taylor an 1 draften. Ich bin bei CMC. Also, ich gehe das Risiko ein, dass er verletzt war. Ich glaube, da ist nicht viel Konkurrenz. Für mich wäre es am Ende Christian McCaffrey.
Okay, so. André van der Fisch war das mit Taylor oder CMC.
Wie seht ihr es?
Ich habe das ja schon oft gesagt, das ist, Detti rät von Herz ab, mein Herz sagt, also das negative Herz sagt, dass ich dem nicht mehr vertraue. Ich würde mit Taylor gehen.
Okay, und ich warte auf Saquon Barkley, weil der wird völlig eskalieren.
Aber den willst du dir dann 1 nehmen? Wirst du den wirklich an 1.01
nehmen? Ich nehme einfach nicht 1.
Ach so.
ich weigere mich 1 zu nehmen und warte, bis ich dann an 5,
kann sich runter traden.
Ich trade runter, genau. Ich trade runter. Genau. Nur eine Aufforderung, schreibt Michael Estermann. Chris soll die Baseballerei ins Leben rufen. Das wird dann leider ohne mich, aber tu es.
Aber ich hätte ja noch Björn, den ich an ihre Seite stellen könnte, Chris. Vielleicht wäre das echt
ja,
was.
Ja, Björn, gegen Björn spiele ich auch gerade in unserer Fantasy-Baseball-Liga und habe heute Nacht ganz schön auf die Mütze bekommen. Das wird
mich, spannend. Er hat mich letzte Woche geschlagen, ich total Bock ohne dass drauf. Ich jemals reingeguckt habe, hat er mir gestern erzählt. Also Shoutout, Grüße an Björn. Vielleicht wird das nochmal was.
Ja, finde ich, hätte ich total Bock drauf. Ich bin auch wieder mehr im Thema als vor Fantasy Baseball. Fantasy ist einfach geil, um bei Sportarten wieder richtig gut reinzukommen. Es macht einfach total Sinn, finde ich.
Gut. Mockdraft schreibt Maxi Koshi, eure Top 10 Picks, das wird jetzt zu weit führen, glaube ich. Das können wir vielleicht in einer der nächsten Sendungen.
Ich habe irgendwann nochmal die Running Backs runtergeredet und ich glaube, wir haben die alle mehr oder weniger mal gesagt, aber genau das, also genau in dieser ersten Top 10, die sind unfassbar langweilig, wenn wir die erzählen, weil das völlig sinnvoll ist, sich da die Rankings anzugucken der Leute und da gibt es 70.000 Rankings und ich könnte dir jetzt sagen, was sinnvoll wäre, aber ehrlicherweise, guck dir an, guck, dass du das Scoring richtig setzt, aber am Ende kommt immer was raus wie Taylor McCaffrey, Jefferson, Eckler, Cook, Cooper Kupp, Jamar Chase, Stephon Diggs, Najee Harris, Joe Mixon und du kannst noch 3, 4, 5 andere Namen da reinreden. Am Ende, da können wir euch am wenigsten Expertise geben. Viel spannender ist dann am Ende die Rookie-Überraschungen oder die Boom-Spieler oder welche Bust-Spieler irgendwie nicht da sind, weil am Ende haben alle Experten, gerade bei diesen ersten 10, eine Meinung und die wird nicht falsch sein.
Hashtag Tyler Allgeier. Übrigens.
Hashtag Sky Moore.
Natürlich. Wie konnten wir einen Kansas City Chief vergessen? Kyle Pitts, Michael Taubmann, erste Option als Tight End trotz mieser QB-Situation in Atlanta. Wir sind uns alle einig, dass er in die Top 3 gehört. Und ich glaube, dass der Übergang von Matt Ryan zu, sagen wir mal, Marcus Mariota, gehen wir mal davon aus, ihm nicht so schaden wird, wie man denkt. Erstens hat er jetzt Drake London. Drake London ist schon durchaus noch riskant als verlässliche. Darum geht es ja immer, konstante Option auf Receiver in Fantasy. Der wird schon seine Highlight-Spiele haben. Ich glaube aber nicht, dass er eine Jamar Chase-Saison hinlegen wird. Aber selbst Jamar Chase, soll man auch nicht vergessen, hatte, glaube ich, 3x 200-Yard-Spiele, aber hat ja auch einige Stinker dabei. Damit muss man halt bei einem Rookie-Receiver leben. Selbst wenn er so eine historisch gute Saison hat wie Jamar Chase letztes Jahr. Aber Marcus Mariota, nur ein Wort, Delanie Walker, Der war bei den Tennessee Titans vor ein paar Jahren. Und trotz Marcus Mariota, in Anführungszeichen, hat Delanie Walker, glaube ich, fast 1.000 Yards gehabt. Ich glaube, sogar 2x super Saisons gespielt. Also ein Tight End ist der Freund des schlechten Quarterbacks, sagen wir es mal so. Das schadet nicht. Und vielleicht als Abschluss, eure Defense-IDP-Empfehlungen 2022, das machen wir auch nochmal gesondert. Also da bin ich ja großer Freund von IDP-Spielern. Individual Defensive Player. Sollte in jeder Fantasy-Liga dabei sein. Das wäre mein Wort zum Sonntag.
Ich hätte noch eine Frage, Detti, weil ich klar weiß, dass die viele Leute immer interessiert. Amon-Ra St. Brown, wie siehst du dessen Situation aktuell? Ist der für Fantasy eine Option?
Ja, weil ich glaube, auch hier wieder Rashad Penny und Amon-Ra haben Fantasy-Ligen gewonnen. Das muss man einfach so sehen. Und also er war wirklich extrem gut und das ist ja immer lustig mit dieser Belgien-Flagge auf Twitter und hahaha und das ist ein deutscher Spieler oder ist überhaupt ein deutscher Spieler und wieso wird der so gehypt und ihr habt doch alle die schwarz-rot-goldene Brille auf. Nee, haben wir nicht, weil Amon-Ra St. Brown einfach ein Sensationsspieler war am Ende der Saison und wie gesagt, viele Fantasy-Ligen entschieden hat. Das ist halt einfach Fakt. Und ich glaube, als Slot-Receiver in dieser Offense mit dem gleichen Quarterback, mit dem gleichen Coaching-Staff, die Rolle wird sich jetzt nicht so wahnsinnig verändern. Ich bin halt auf die, ich bin auf DJ Chark zum Beispiel in der Offense gespannt, aber das schadet, glaube ich, alles nichts. Ich bin auf die Andrew Swift gespannt. Das sind Spieler, die waren letztes Jahr entweder nicht da oder verletzt. Also er war schon TJ Hockenson Beispiel. Also Sam Brown war halt der einzige, the last man standing in der Offense. Aber ich glaube, er hat sich so etabliert und ist so ein guter Spieler, dass der schon konstant liefern wird.
Also ich glaube, die Detroit Lions insgesamt sind ja so ein kleiner Geheimtipp, diese Saison besser zu performen und vielleicht ein bisschen in Richtung Bengals letzten Jahr zu gehen. Aber mit Jameson Williams als Rookie, mit DJ Chark, mit Josh Reynolds, Quintez Cephas und Amon-Ra St. Brown ist da eben echt viel. Du hast gerade TJ Hockenson schon gesagt. Aus meiner Sicht ist diese, und die Andrew Swift ist im Prinzip auch ein Receiver, ist da eben schon extrem viel mehr Receiver dazu gekommen, wo man sagen muss, auch das kann ein guter Share sein. Also die Gesamtsituation bei Amon-Ra hat sich nicht verbessert, sondern ist eher schwieriger geworden aus Fantasy-Sicht. aus Sicht seines Teams natürlich deutlich besser geworden. Es kann eben gut sein, dass der Share kleiner wird und damit auch die Punkte, die er macht, kleiner wird. Trotzdem wird er seine sensationellen Spiele haben, wo er extrem gut punktet. Extrem spannend zu sehen, wie er in der Red Zone eingesetzt wird. Aber auch da lernen wir vielleicht schon in den Preseason Games ein bisschen darüber, wie in den drei Drives, die er dann mit dem ersten Team spielen darf, sein Einsatz aussieht. Also da kann man vielleicht ein Tick mehr schon sagen.
Holst du ihn dir, Chris? Holst du ihn dir, den Amon-Ra?
Wenn er zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, definitiv.
das ist ein schönes Schlusswort. Darum geht es ja. Nämlich, Freunde. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Dann ich bin ja flexibel.
Ja klar, logisch. Muss ja nicht immer ein Cardinal sein. Nee,
geht
immer
auch mal ein Löwen. Geht auch, wenn er deutsch ist.
Ja, genau.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ich glaube, wir haben einen guten ersten Überblick über die Fantasy-Drafts, über die Fantasy-Saison gegeben. Wir wollen in den nächsten Wochen wieder wöchentlich da sein, wirklich nur noch über Fantasy sprechen mit euch. Ein paar andere Themen und Geschichten haben wir natürlich auch mal drin, so wie ihr es von uns kennt. Das wird dann wieder an dem festen Zeitpunkt Donnerstagmorgen hoffentlich auch sein. Es gibt immer Ausnahmen, aber wir wollen das schon wieder fest uns etablieren. Es kann auch sein, dass wir noch eine kurze Pause vor Saisonstart machen. Das besprechen wir jetzt in der nächsten Woche. Nächsten Donnerstag werdet ihr uns auf jeden Fall hören und da sprechen wir dann noch mehr tiefer. Ich weiß, dass Detti ein Thema hat, was er seit Wochen schon loswerden möchte und das wir jetzt endlich besprechen werden. Wir werden über die Rookies sprechen und intensiv für euch wirklich mal Empfehlungen geben, welche Rookies lohnen sich, welche lohnen sich vielleicht nicht. Wo haben wir ein riesiges Boom-Potenzial, das spannend ist, weil, und ich glaube, das hast du gerade, Detti, richtig gesagt, es gibt einfach so Rookies, die können dir die NFL-Fantasy-Saison gewinnen. Es gibt wenig Rookies, die können sie dir verlieren. Von daher glaube ich, da einfach ganz wichtig, ein bisschen drüber zu reden, wer sind in den letzten Runden wirklich die interessanten Namen, auf die ihr gucken solltet, die ihr auf dem Zettel haben solltet an Rookies. Wir sprechen insgesamt, glaube ich, ein bisschen über Potenzialspieler, die uns auffallen, die für uns wichtig sind, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Das wird so die nächste Woche sein. Und dann geht es eben wirklich schon tief rein in die Saisonvorbereitung und was lernen wir, was passiert da, was sind auch Möglichkeiten, vielleicht auch wenn ihr jetzt schon einen Draft hattet, vielleicht könnt ihr jetzt nochmal nachlegen vor der Saison, weil in den letzten paar Wochen noch ein paar Leute hochgekommen sind, die davor noch nicht so bekannt waren. Das wird unser Thema sein. Ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart. Ich kann empfehlen, auch wieder in die Footballerei insgesamt reinzugucken. Da gibt es ganz viele neue, tolle Podcasts. Nicht nur meinen Chiefs-Podcast, sondern wir haben jetzt am Samstag mit Circus Sideline einen Einsteiger-Podcast mit Nina und Ninja. Wenn ihr jemanden habt, dem ihr immer schon wolltet, dass die Football ein bisschen besser verstehen, dass die Liebe, eure Liebe zu Football mit aufnehmen, schickt da gerne den Link mal raus. Ich habe schon ein bisschen reingehört. Die machen das wirklich cool und erklären das Thema Football für jemanden, der noch nicht so tief dran ist. Also da auch vielleicht einfach die Möglichkeit rein zusammen. Grüße an die beiden. Habt ihr noch irgendwas? Müssen wir noch was an Werbung unterbringen, empfehlen, mitnehmen?
Viel Spaß beim Filmschauen, sagt Robert.
Chris, wo bist du zu sehen? Gibt es noch Konzerttickets?
Ja, ich bin am Wochenende in Schaffhausen und das Revolver-Ding ist dann intern. Dann bin ich noch
Schaffhausen ist Revolverheld oder Zoe Wies?
Nee, das ist Zoe. Dann bin ich noch mit Revolverheld in Höfelhof und Bochum diesen Monat. Zeltfestival Ruhr, kann ich nur sehr empfehlen. Ja, sehr schön. Es wird gerade ein bisschen ruhiger, wird viel geprobt, aber ich habe sehr viel Bock drauf.
Sehr schön, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, bis dann und viel Erfolg in euren Drafts, wenn die jetzt schon stattfinden.
Leg dich nochmal hin, Detti, ne? Tschüss.
Tschüss.